Herzlich willkommen zurück in unserem wertvollen Podcast, der den Zeitgeist wie immer voll treffen soll. Und das heutige Thema ist der 8. März. Was ist am 8. März?
Weltfrauentag.
Richtig, ja. Korrekt. Aber um den geht es heute ausnahmsweise nicht.
Wäre auch das heißt, komisch,
ausnahmsweise, wir hatten ja bereits einen Weltmännertag. Diskurs, ja. Wo es auch unter anderem um Weltfrauentag ging. Heute geht es um die Kommunalwahlen in Bayern, ja, für diejenigen Zuhörer, die aus einem anderen Bundesland kommen, die es ja auch geben soll. Wir in Bayern wählen unsere Oberbürgermeister und die damit verbundene Partei. Und heute als Stargast mit an Bord der Oberbürgermeisterkandidat von Volt und natürlich unsere zwei Urgesteine oder das eine Urgestein und das noch werdende Urgestein.
Also Gestein passt bei Laurin, mir auf jeden Fall.
Der seit einem Jahr bei den Grünen mit am Start ist, Parteimitglied und schon sehr...
Ich arbeite langsam an meiner Karriere, genau.
Ja. Sehr also, aktiv.
Ja. Mal.
Schon sehr aktiv, wirst sicherlich auch einiges zu erzählen haben, was bisher so... wo du so aufgeschnappt hast, auch in Bezug auf den Wahlkampf und Marco, du ja schon bereits seit 6 Jahren bei den Linken und auch langsam aber sicher in verantwortungsvolleren Positionen, sowie auch im Wahlkampf natürlich involviert. Und meine erste Frage gilt tatsächlich an dich, Lauren. Wie hast du es denn so wahrgenommen? Du bist ja so wirklich der Neuling hier, liebäugelst schon länger mit den Grünen, aber richtig dabei und an Bord bist du jetzt erst, wie gesagt, seit einem Jahr. Wie hast du, das letzte Jahr wahrgenommen? Gib uns einfach mal eine kurze Zusammenfassung, was du so politisch bisher gemacht hast und was deine Eindrücke sind.
Also politische Karriere ist immer so die Frage, ab wann beginnt eine politische Karriere? Ist es, wenn du ein Amt inne hast oder beginnt es schon? Also wenn du bei Initiativen mitmachst, ne? Also Karriere ist ja immer so ein Begriff, das ist ja, wenn du dich dann berufsmäßig auseinandersetzt. Soweit bin ich noch nicht, aber ich darf zumindest behaupten, dass ich schon seit vielen Jahren, im Grunde auch geprägt durch meine Eltern, das muss man auch dazu sagen, mit bei Protesten dabei war. Das war mir sehr immer ein großes Anliegen, weil diese Partizipation an diesem demokratischen Prozess ist einfach ein Privileg, aber auch von mir meiner Sicht auch eine Pflicht, ja, die man wahrnehmen muss. Und ich habe eben, also einerseits, dass ich die Grünen wähle, das ist schon länger. Also du hast ja gesagt, ich bin jetzt seit gut einem Jahr Mitglied. Aber ich habe sie schon vorher gewählt. Das hatte vor allem den Hintergrund der ökologischen und Klimaschutzkomponente. Ja. Und warum ich jetzt Mitglied geworden bin, das hatte dann auch ein bisschen was mit diesem Momentum zu tun, als entschieden wurde, okay, die Ampelkoalition fällt auseinander, jetzt will ich nochmal ein Zeichen setzen. Und da gab es ja wirklich viele Eintritte.
In viele Parteien.
In viele Parteien.
Die Linke hat sich seitdem verdreifacht.
Ist Wahnsinn.
Wie habt ihr das erlebt?
Als ich bei Volt Mitglied geworden bin 2018, waren wir 5 Leute in München, jetzt sind wir 500. Also wenn es prozentual so weitergeht, dann läuft's.
Ja. Also ich finde es auch insgesamt wichtig, dass eben dass es so auch gegen diese Politikverdrossenheit, dass man die Leute nochmal begeistern kann.
Und man muss dazu sagen, in dem Moment haben sich aber auch viele für die andere Seite entschieden. Die AfD profitiert genauso vom Mitgliederzuwachs seitdem.
Ja, das ist richtig. Ja. Das ist richtig. Genau, aber ich würde sagen, das war so der Knackpunkt, dass ich dann eingetreten bin und jetzt im Wahlkampf an sich bin ich tatsächlich erst seit wenigen Wochen. Also das ist jetzt wirklich nur für die Kommunalwahl, damals noch nicht. Und wir werden nachher sicher noch ein bisschen austauschen, wie wir das erleben als Person.
Das kommen wir gleich, ja.
Genau, aber das wäre jetzt so mein Hintergrund.
Alles klar. Ja. Cool, bei dir, Marco.
Ja, du hast gesagt, ich bin seit 2020 in der Partei, das stimmt auch soweit.
Ja.
Die Jüngeren unter uns werden sich erinnern, 2020 war auch noch was anderes, da war Corona, das heißt, die Aktivität ließ so ein bisschen zu wünschen übrig in der Zeit. Das heißt, so richtig aktiv geworden bin ich dann erst, als die Korrektivrecherchen rauskamen und diese gigantische 300.000-Leute-Demo auf der Leopoldstraße war. Und danach... danach bin ich dann auch zu Parteiveranstaltungen gegangen und habe mich insbesondere im Bereich Klima, in der AG Ökosozial, die sich halt um Klima- und Umweltpolitik kümmert, engagiert. Jetzt in letzter Zeit ist auch, oder ja, verstärkt seit der Bundestagswahl, ist das Thema Antifaschismus dazugekommen. Da haben wir jetzt letztes Jahr auch eine AG gegründet, die AG Antifa. Mhm. Nicht zu verwechseln mit der Antifa AG, das ist die Aktiengesellschaft, die den Tariflohn für die Antifa auszahlt.
Okay, gut.
Und ja, wo ich mich engagiert habe schon, Lauren hat es gerade so ein bisschen dargestellt, als man müsste da irgendwie schauen, dass was beruflich macht. Das geht schon auch so. Ein Beispiel ist, dass wir den Mobilitätswende-Kongress an der TUM mitorganisiert haben, aus der AG Ökosozial heraus. Das war eine Initiative von ganz normalen berufstätigen Menschen und Studenten. Da danke auch nochmal an die Fachschaften der TUM. Das lief wirklich gut mit euch.
Er erinnerte sich noch nicht, oder? Nee, aber wir hatten ja darüber geredet, also dass ich dir kurz einwerfen darf. Du hast natürlich recht, also ich hatte an der Universität natürlich auch dieses Privileg, dann irgendwelche Klimaschutzvorlesungen zu organisieren. Ja. Und ich wollte mir eigentlich diesen Gag für später sparen, aber ich denke mir so, ja, jetzt...
Ja, eure Ringvorlesung, ne?
Genau, die Ringvorlesung. Das ist so dieser Lifestyle.
Jetzt werden allgemein Einzel, besser, wenn du vorher erklärst, dass jetzt ein Gag kommt.
Ja, genau, das ist richtig, ja. Das haben wir schon damals gelernt, ja. Der zündet dann richtig. So, oh, jetzt kommt er. Ja. Nee, aber ich wollte die unterbrechen. Mach weiter, bitte.
Genau, also um das dann abzuschließen, was lief letztes Jahr noch? Einmal dieser Mobilitätswende-Kongress, das war aus meiner Sicht ein guter Erfolg. Und dann sind wir gleich in die Vorbereitungen für Widersetzen, für das Blockieren von der jungen, nicht junge Alternative, wie heißen jetzt, Generation Deutschland Neugründung gegangen. Und auch da haben wir einen riesen Zustrom von neuen Mitgliedern gehabt, die alle an Aktionstrainings teilgenommen haben, die dann mitgefahren sind nach Gießen, die da in die Aktion gegangen sind, die sich da antifaschistisch betätigt haben. Und das war aus meiner Sicht auch ein gigantischer Erfolg. Und jetzt stecken wir mitten im Kommunalwahlkampf schon. Also es geht Schlag auf Schlag. Und genau, hier im Kommunalwahlkampf bin ich vor allem in Neuhausen-Nymphenburg aktiv. Das hat einen gewissen Selbstzweck. Da kandidiere ich auf Listenplatz 4 für den Bezirksausschuss. Das ist so ein München- und Ingolstadt-spezifisches Gremium, das die Stadtteilpolitik so ein bisschen abbilden soll. Leider gibt es da nicht so richtig viel zu entscheiden ohne gute Kontakte in die Verwaltung.
Es gibt schon ein bisschen was zu entscheiden. Es gibt auch Geld, über das du entscheiden darfst.
Das ist richtig, da gibt es Geld, das man an coole Initiativen dann verteilen kann. Das ist auf jeden Fall richtig. Und das ist auch eine wichtige Sache, die wir da machen wollen.
Okay, danke für den Einblick. Nun zu Felix Spreuer. Den Namen wollte ich natürlich auch nicht vorenthalten. Ich habe nur den Titel genannt. Ja. Bist du überhaupt damals, du hast gesagt, vor Corona-Zeiten sogar schon politisch so aktiv geworden, und wie kam es dann bei dir zu der Auswahl der Partei?
Ja, ist echt ganz spannend. Du, Marco, hast gerade gesagt, der Antifaschismus ist dann dazugekommen. Damit hat bei mir eigentlich alles angefangen. Ja, also so, ja, als ich so 14 Jahre alt war, ich meine, Antifaschismus sollte eine Selbstverständlichkeit sein. Wenn du Demokrat bist, musst du Antifaschist sein. Oder wenn du Demokratin bist, Antifaschistin. Und für mich war es so, in meiner Heimatstadt, wo ich ursprünglich herkomme, in Augsburg, sind damals immer im Februar die Nazis aufmarschiert, um an den sogenannten, in ihrer Sicht alliierten Bombenterror zu erinnern. Einfach richtig ekelhaft. Ja. Und da habe ich gesagt, das kann ja nicht sein, da muss ich was dagegen machen. Und habe mich dann sozusagen engagiert in Augsburg gegen Rechtsextremismus. Das war so der Anfang. Mhm. Und dann aber kam Job, Karriere und so weiter. Man hat sich dann auch darauf fokussiert. Ja. Und somit ist das politische Engagement bei mir wieder so ein bisschen aus den Augen rausgeglitten. Ja. Und ich habe mich so ein bisschen um mein Privatleben gekümmert, dass ich irgendwie meine Existenz aufbauen kann. Ich hatte nie viel Kohle. Für mich war der Weg in die Finanzbranche, ich habe Bankkaufmann gelernt, der Weg einfach schnell Geld zu haben und nicht mehr jeden Euro fünfmal umdrehen zu müssen, ne? Weil die damals einfach die beste Ausbildungsvergütung gezahlt haben. Habe also auch nicht studiert, ja? Weil ich es mir einfach auch nicht leisten konnte damals. Ja. Und bin dann da dabei geblieben. Und das war dann so bis 2014. Und da gab es dann einen ganz entscheidenden Moment für mich. Im Winter 2013, 2014 gab es die Maidan-Proteste in Kiew, ja, wo Menschen auf die Straße gegangen sind, für Freiheitsrechte, für Demokratie, für eine Annäherung an den Westen, für europäische Grundwerte, die für uns alle eigentlich selbstverständlich waren. Ja? Mhm. Und diese Proteste sind blutig niedergeschlagen worden. Da sind Leute auf dem Maidan erschossen worden mit der europäischen Flagge in der Hand. So. Und gleichzeitig hattest du in Großbritannien David Cameron, mhm, der irgendwie gesagt hat, wenn ihr mich wählt, dann lasse ich über einen Brexit abstimmen. Mhm. Also sozusagen einen demokratisch gewählten Anführer eines Landes dann, der irgendwie sagt, okay, all das, wofür gerade Leute in Kiew sterben, bin ich bereit, irgendwie wegzuschmeißen. Mhm. So, und das war für mich so ein Moment, wo ich gesagt habe, okay, ich kann mich nicht mehr nur um mich selbst kümmern und darum, dass es mir selber gut geht. Ich muss mich irgendwie auch dafür einsetzen, dass dieser Kontinent, dass dieses Land auch und alles um mich herum irgendwie auch noch nach wie vor lebenswert wird, mhm, und jedem Leben bleibt. Und da habe ich dann entschieden, mich wieder politisch zu engagieren, bin dann in verschiedenen proeuropäischen NGOs Mitglied geworden, um für ein vereintes Europa zu kämpfen. Volt gab es damals noch gar nicht. Ja. Mhm. Ich hatte auch eigentlich nie Bock auf Parteipolitik. Ja. Mhm. Als Europaaktivist habe ich mit vielen Parteien zu tun gehabt. Mhm. Ja. Die haben mir dann immer erzählt, oh, ist ja super, dass du dich einsetzt und tolles Engagement und sehen wir ganz genauso wie du. Mhm. Passiert es dann meistens nicht so viel. Mhm. Ja. Und die wollten auch alle, dass ich zu ihnen komme. Mhm. Also die Grünen, die FDP, SPD, ganz viele haben sich um mich bemüht, aber hatte ich eigentlich nie Lust drauf. Und dann hatte ich irgendwann ein Telefonat mit jemandem, den ich aus meinem Europaaktivismus kannte, mit Thiago aus Portugal. Und der hat mir erzählt, hey, hast du schon von diesem Volt gehört? Ich habe jetzt gerade Volt Portugal gegründet. Wäre es nicht cool, wenn du da irgendwie in München auch dabei wärst? Und dann habe ich gesagt, boah, Parteipolitik, weiß nicht, ob das was für mich ist, eigentlich nicht so Lust. Und dann hat er gemeint, komm, da ist jetzt gleich der Parteitag, Europäischer Parteitag in Paris, komm doch da mal dazu, schau dir das an und wenn du sagst, das Programm und die Leute passen, dann mach doch da einfach mal mit, wäre doch cool, können wir gemeinsam für ein vereintes Europa kämpfen als Partei. Und gesagt, getan, ich bin nach Paris gefahren, hab die Leute kennengelernt, das war super und bin dann da 2018 Mitglied geworden. Ja.
Das ist sehr spannend, ja, die Entwicklung.
Darf ich kurz fragen, warst du bei der Diem-Partei eigentlich?
Nee, Diem25 wurde kurz später, glaube ich, die gegründet.
War kurz danach, ja.
Genau, mit Varoufakis.
Ja, ja.
Aber nee, das kam für mich nicht in Frage.
Ja. Okay. Aus welchen Gründen?
Vor allem, weil sie einfach für ein ganz anderes Europa stehen. Also sie haben irgendwie auch den Anschein einer europäischen Partei zu sein, aber doch sehr viel nationale Politik dann in ihrem Programm. Ja? Mhm. Und sie waren doch auch oft in meinen Augen einfach recht europafeindlich aufgestellt. Ja? Und das ist, glaube ich, was wir uns eben nicht mehr leisten können. Also warum ich dann auch gesagt habe, gut, das mit Volt probiere ich mal, ist der Ansatz, dass man wirklich einfach sagt, okay, wir als einzelne Nationalstaaten, wir sind nicht stark genug, um in dieser Welt irgendwie bestehen zu können. Wir brauchen einander. Gemeinsam ist man stärker als alleine.
Wie genau meinst du mit wir, wenn du wir sagst?
Wir, alle Menschen in Europa. Alle Menschen, die auf diesem Kontinent und im Speziellen natürlich in der EU leben, aber auch in Ländern darüber hinaus. Und ich meine, das, was wirklich krass ist, wenn du dir überlegst, warum wurde Volt gegründet? Das war eine Reaktion auf den Brexit und auf die erste Wahl von Trump. Mhm. Weil wir gesagt haben so, what the fuck, okay, wir können nicht darauf setzen, dass wir immer nur von Freunden umgeben sind. Ja? Wir müssen als EuropäerInnen unseren Scheiß selber auf die Reihe kriegen. So, deswegen gibt es diese Partei. Mhm. Ja? Und ich wäre mit nichts lieber falsch gelegen als genau damit. Ja? Weil jetzt leben wir in einer Welt, wo es langsam auch andere checken. Dass wenn wir es als Europa nicht selber hinkriegen, dann sind wir halt verloren. Ja? Irgendwie Völkerrecht, internationale Gesetzgebung interessiert offensichtlich niemanden mehr, das können wir bedauern. Aber wenn wir als EuropäerInnen die einzigen sind, die sich noch dran halten und alle anderen irgendwie in eine Welt der Großmachtsfantasien abdriften, dann ist natürlich die Frage, wie kannst du dich behaupten? Und das kannst du nicht als Deutschland allein, das kannst du auch nicht als Frankreich allein, erst recht nicht als Niederlande oder als Österreich. Sondern das kannst du nur gemeinsam. Und das ist der Grund, warum es für mich keine Alternative gab.
Ja, ich höre da so ein bisschen raus, dass du irgendwie von der EU forderst, eine Großmacht wider Willen zu werden.
Wider Willen? Also ich habe mir gestern noch ein Video angehört, das wurde geteilt im Grünverteiler, das von Mario Draghi. Der hat da was drüber gesprochen, quasi so weg von der Konföderation zu der Föderation und den Binnenmarkt stärken und wirklich halt gemeinsam agieren und eben nicht immer untereinander Verträge aushandeln mit anderen außereuropäischen Staaten, was einen immer schwächt. Und da hast du absolut recht. Jetzt eine provokative Frage. Wenn sich das ändert, Wird Volt eigentlich dann obsolet, wenn es eine andere Partei
wahnsinnig übernimmt,
wärst du zufrieden?
Okay. Also wenn die Ziele erreicht sind, dann kann die Partei sich super gerne auflösen.
Sowas gab es ja,
also
Grundeinkommenspartei, sowas, die haben sich auch gegründet. Die lösen sich auf, wenn es das mal eingeführt wird. Sind wahrscheinlich trotzdem noch, also hoffe ich.
Also absolutes Mittel zum Zweck. Also ganz ehrlich, wenn große Parteien wie die Grünen oder die SPD europapolitisch das gemacht hätten, was sie seit 30 Jahren versprechen, dann bräuchte es Volt überhaupt nicht. Ich glaube, die SPD ist jetzt heute nicht anwesend, die kann sich nicht wehren. Sie haben seit 100 Jahren, glaube ich, die Vereinigten Staaten von Europa in ihrem Grundsatzprogramm stehen. Ich frage mich, wo sind sie?
Ja. Das gleiche Problem gibt es ja auf der sozialen, sozialistischen Seite mit der SPD und den Linken auch. Wenn die SPD wirklich Sozialdemokratie ernst nehmen würde, wären die Linken ja auch überhaupt nicht entstanden, mangels Agenda 2010.
Also wenn ich dich richtig verstehe, ist dein persönlicher Antrieb also ein vereintes Europa? Kann man das absolut. So, kann man das einfach so zusammenfassen, so kompakt? Und deswegen engagierst du dich jetzt auch schon zum zweiten Mal in Folge als Spitzenkandidat für Volt, für München, auch kommunalpolitisch, oder?
Klar, das ist eine Frage, die ich natürlich immer wieder kriege. Wie kommt der Transfer hin? Du bist Europaaktivist, warum machst du jetzt plötzlich Kommunalpolitik? Mhm. Für mich ist klar, wenn du politisch aktiv bist, musst du ein politisches Angebot auf allen Ebenen präsentieren. Und gerade die Kommune ist ein Ort, der extrem wichtig ist, weil du bist sehr nahe an den Menschen dran und das eigene politische Handeln wirkt sich auch direkt auf das Leben der Leute aus. Ja. Und hier musst du auch oft viel erklären. Ja. Viele Menschen wissen auch in München gar nicht, wenn ich mit ihnen im Gespräch bin, wie sehr eigentlich sie in ihrem täglichen Leben von der EU profitieren. Ja. Jedes Jahr fließt ein höherer zweistelliger Millionenbetrag von Brüssel nach München. Wissen viele Leute überhaupt nicht. Ja. Es gibt ganz viele innovative Projekte, die dadurch betrieben werden. Aber gleichzeitig ist es auch so, dass wir bei Volt auch eben den vernetzten Ansatz aus Europa haben. Also was wir kommunalpolitisch machen, ist, dass wir sagen, wir versuchen nicht das Rad immer neu zu erfinden, sondern wir schauen, was gibt es für erprobte Lösungen, die woanders bereits funktionieren, die wir auf München anwenden können.
Also in anderen Staaten?
Und in anderen Städten vor allem.
In anderen Städten.
Weil die Herausforderungen in Lissabon, in Barcelona, in Warschau, in Helsinki und in München, die sind eigentlich alle sehr ähnlich. Mhm. Es gibt auch so ein Städtenetzwerk, kann ich vielleicht später noch ein bisschen mehr erzählen. Eurocities heißt das, wo man sich eben austauscht. Und man muss nicht immer alles neu erfinden und neu überlegen. Manchmal kann man auch Gutes, Funktionierendes in die eigene Stadt holen und dann kann man schnell Verbesserungen erreichen. Und das ist wirklich was, was einzigartig ist bei Volt, weil ich habe es jetzt mitgekriegt, ich bin eng auch in Kontakt mit meinen KollegInnen in Köln. Ja, und dann hatten wir letztens mal einen Antrag gestellt hier in München und in Köln, der war exakt gleich, weil es ein Thema war, das für Köln genauso wichtig ist wie für München. Und hier haben die Grünen zugestimmt, in Köln haben sie abgelehnt. Also manchmal versteht man es dann nicht so ganz.
Ja. Er nimmt ja jetzt schon vorweg, was ich, da könnte ich jetzt schon sagen, was ich an Volt eben, und das haben auch heute am Infostand die Leute gemeint,
was du positiv
von den Grünen, positiv finde, ist das.
So, okay.
Ja,
willst du es wirklich?
Wir haben doch, wirklich so? Ich bin erratisch unterwegs.
Ja, merke ich.
Nein, aber ich finde das wirklich einen wichtigen Punkt, dass ihr halt da so eine Einheit bildet, über flächendeckend über ganz Europa. Und das ist ein großer Vorteil.
Mhm. Mhm. Ja. Was ist dein persönlicher Antrieb oder worauf begründet sich dein Engagement bei den Linken, Marco?
Also, ja, angefangen hat es halt alles mit der Sorge um den Klimawandel. Das Thema ist halt jetzt durch.
Ja. Es ist nicht durch.
Klimawandel gibt es nicht mehr, fertig.
Ja, also im öffentlichen Diskurs gibt es keinen Klimawandel mehr.
Scheiße.
Da können auch die Grünen so, also hier gibt es halt irgendwie noch so ein
Du musst es beschreiben, die Leute sehen es nicht.
Hier gibt es noch so einen Bierdeckel von den Grünen, wo drauf steht: Klima ist wie Bier, zu warm ist Mist. Aber das ist auch so das Einzige, was ich irgendwie groß außerhalb der Linken an Klimapolitik gesehen habe von den Grünen.
Hä?
Gibt es einen guten Seitenhieb?
Ja, und ich gerne fahre fort.
Das hat mich halt politisiert und ich sehe, dass wir jetzt auch unsere Kommunen darauf vorbereiten müssen, dass dieser Klimawandel kommt. Und dazu gehört etwas, das kommunal wirklich sehr gut machbar ist. Das ist Verkehrspolitik, Ausbau für den öffentlichen Nahverkehr und Ausbau von Radwegen. Da müssten die Grünen mir ja auch zustimmen.
Ja, das
Radentscheid ist ja auch. Bei euch ein Thema gewesen.
Wurde auch viel umgesetzt, aber viel scheidet auch an finanziellen Mitteln. Und weil der Freistaat auch etwas unterminieren kann.
Du kommst gleich mit den Ausreden.
Das sind keine Ausreden.
Du kommst gleich mit den Ausreden.
Das ist ja nur die Wahrheit.
Ich bin in München auch sehr viel mit dem Fahrrad unterwegs und auf jeder Fahrradtour sterbe ich fast, weil irgendein Autofahrer mich übersieht.
Und das ist alles.
Zwei von drei Fällen waren sicher meine Frau.
Okay,
Frau. Grüße gehen raus.
Die hoffentlich euren Podcast raus. Nicht hört.
Frauenfreundlicher Witz bei Minute 20 oder wo wir sind.
Also,
noted.
Nein, es liegt einfach an der aggressiven Fahrart.
Ja, ja, nicht jetzt kommen von dir die Ausreden.
Du weißt, dass sie hat mir heute geschrieben, sie ist enttäuscht, nicht eingeladen worden zu sein.
Genau.
Mit der Begründung, oder noch zu so einem Zusatz,
genau.
Lastenräder sollen aus komplett München voll. Raus.
Ja, sie wäre sie wär doch der fehlende Gegenpol gewesen.
Absolute Verbrechereinstellung.
Nee, also Fahrradfahren, absolut,
ich brauche Fahrradfahren. Also nach und nach fallen einem dann immer mehr Dinge auf, wo dem einfachen Bürger, der hier einfach wohnt und arbeitet und sein Leben leben will, die Stadt einfach genommen wird, wenn irgendwelche Investoren irgendwelche Löcher stehen lassen, statt da was hinzubauen, wenn die sich herausnehmen, irgendwelche Hochhäuser zu platzieren, ohne dass es überhaupt, also das passt dann halt wirklich nicht ins Stadtbild. Da gibt es einfach rein, weil sie jetzt kam letztens raus, dass sie das relativ neue Malteser-Kino abreißen wollen und zur Profitmaximierung irgendwas anderes hinsetzen wollen.
Habe ich auch gehört.
Und da frage ich mich dann auch so, wem gehört die Stadt eigentlich und warum gehört die Stadt nicht uns? Und mein Anspruch kommunalpolitisch ist es halt nicht nur als Linker Politik für die Menschen zu machen, sondern ein Stück weit den Menschen auch zu zeigen, wie sie sich selber gegen sowas wehren können und selber Politik machen können. Also die Menschen auch zu empowern und ihnen die Möglichkeit zu geben, sich zu wehren. Das betrifft ganz viele Bereiche. Wir haben jetzt auch in München regelmäßige Aufmärsche von Rechtsextremen. Gemeinsam für Deutschland kommt häufig zu Gast. Und da bin ich jetzt aktuell mit der Partei dabei, unsere Neumitglieder, aber auch außerhalb darüber hinaus, den Leuten zu zeigen, wie macht man denn mal so einen Gegenprotest. Und das läuft gut. Wir hatten jetzt schon 2-3 selbstorganisierte Gegenproteste dieses Jahr, die nicht aus der Partei heraus oder nicht primär aus der Partei heraus angeleiert wurden, wo die Leute sich dann in dem Fall gegen Rechtsextreme gewehrt haben. Und das sind Erfolgsmomente für mich.
Ja, sehe ich auch so.
Es gibt ja glücklicherweise große Bündnisse, die immer gegen Rechtsextremismus sich engagieren in München, wie München ist bunt, wo ja alle demokratischen
Bündnisse dabei sind. Ja.
München ist bunt, ist auch ein bisschen speziell. Die schießen manchmal ein bisschen schräg.
Okay. Ja, ich werde es kurz machen, weil du willst wahrscheinlich mich auch fragen, warum ich mich da engagiere. Ich sag, also einerseits, weil du fragst ja kommunalpolitisch, es hat ja verschiedene Ebenen, weil du einfach nah an den Leuten bist. Du vertrittst ja im Grunde oder stehst ein für das, was in deiner Umgebung passiert. Das hat nochmal einen anderen Touch. Und ich möchte auch meine Werte vertreten und vertreten sehen, von den geeigneten Leuten. Und es ist auch so ein gewisser Zusammenhalt, wenn ich diese Projekte gemeinsam angehe. Also ich habe das heute auch wieder gemerkt, es war angenehm, wenn man mit Leuten, die ähnliche Ansichten haben, das zusammen betreibt.
Also die Gruppendynamik nutzen.
Das ist tatsächlich, das hilft tatsächlich viel. Ich glaube, das ist, wenn du da alleine, also wenn du jetzt ein paar wenige Leute bei Volt wären, wäre es wahrscheinlich noch die Energie, aber irgendwann ist dann...
Ich kenne das, als ich Mitglied geworden bin, waren wir 5 Leute, also ich habe alles mitgemacht.
Das ist schon schön. Ja. Genau, und ich finde es einfach, ich habe es ja vorher schon oder eingangs gesagt, dass ich das als Pflicht sehe, da nicht nur zu wählen, das ist die erste Pflicht, aber dann auch irgendwie, wenn ich schon etwas wähle, mich damit auseinanderzusetzen und dafür einstehen zu können. Ja. Also jetzt nicht einfach, heute blau, morgen rot und dann irgendwas anderes. Das ist nicht so meine Linie.
Du hast jetzt Farbe bekannt und jetzt...
Blau so eigentlich.
Ich würde sagen, der Wechsel von Blau auf Rot ist eigentlich ganz gut. Alles, Grün ist auch okay.
Alles, was dir begegnet,
wechselt sich selbst im Moment mit dieser Farbe.
Volt ist Purple, oder? Also,
genau, Volt ist Lila, ja.
Ja, man muss sich eine Farbe auswählen.
Ja,
Lila ist auch eine richtig geile Farbe.
Da kann ich leider nicht widersprechen.
So, Ich bin ja hier der
das Opfer.
Unpolitische, das Opfer, wenn
du es das Opfer unserer politischen Agitation.
Du wolltest sagen, du bist der Bürger, natürlich. Den wir überzeugen jetzt, wen er wählen soll am 8. März.
Ja, unentschieden.
Du bist eigentlich nach dir lechzen. Nein. Nur.
Ja, ich weiß, aber ihr müsst noch Geduld haben, denn noch bin ich in der Position, euch jetzt hier mit Fragen zu löchern und ihr müsst sie beantworten.
Vergiss nicht, wer die Bier ausgeräumt hat.
und zwar, das für mich ist es nicht greifbar, was Wahlkampf tatsächlich bedeutet. Also ich kenne es aus Filmen, ich kenne es aus Ausschnitten von der Tagesschau, aber wie sieht es denn innen drin im Maschinenraum aus? Du warst dabei, du warst...
Im Maschinenraum, ja.
Ja, oder direkt also, hinter der Front, so, oder wie auch immer man es nennen mag. Also, wie sieht es da, sieht's da aus?
Also, ja, also ich hatte ja meine erste Liebste. Ich meine, bei dir weiß ich, Felix, du warst jetzt schon länger im Wahlkampf. Bei Marco weiß ich nicht, wie, ob das jetzt
dein erster... Ich mache seit der Europawahl, seit 21 war es, glaube ich.
Okay. Ja. 24 war Europawahl.
Also ja. Für mich ist
es davor 19.
Frische... Ah, 21 war, glaube ich, Landtagswahl.
So ein Zeittag hier. Das hatten wir auch noch nicht. So einfach, wenn man da guckt, man wird ja nicht nur einfach löschen. Ne? Alle, draußen folgt uns noch.
Nee, ja, brauchst du vier Ohren.
Ich möchte auch von den anderen natürlich dann so Eindrücke bekommen. Bei mir ist es einfach ganz frisch. Ich hatte erstmal Respekt, weil man hat mir gesagt, okay, Haustürwahlkampf, was bedeutet das? Ich gehe in fremde Häuser rein.
Hast du wirklich
ich klopfe an oder klingel an fremden Haustüren. Mhm. Ich habe keine Ahnung von der Gegend, ja. Auch wenn ich irgendwo mal vielleicht in der Nähe vorbeigelaufen bin.
War das hier im Viertel oder?
Das letztens war im Fürstenried West. Mhm. Das ist eher mein Viertel, ja, ich bin ja Stoff. Ne? Ja, ja. Und das erste Mal war tatsächlich in Maxvorstadt. Mhm. Und dann sagt man so, also intern sagt man, ja, okay, da sind unsere Wählerschaften und die mögen uns. Aber das ist natürlich auch nicht garantiert. Mhm. Ne? Und dann hatte ich dann, also einmal hatten wir, ich hatte eine sehr verwirrte Frau. Die war schon älter und ich habe im Grunde kein Wort verstanden. Die war total hektisch. Also, Mutter, ich habe nicht verstanden, ich will es aber, ich will sie nicht, ich hatte ein bisschen Mitleid, aber sie hat irgendwie so reagiert, als wollte sie irgendwas im Fernsehen gucken und sie muss jetzt wieder dahin. Ja. Und ich habe nur gesagt, ja, alles gut, ich will ihr nur ein Wahlprogramm geben. So. Dann hat sie das gleich nochmal gesagt, ich habe es wirklich nicht verstanden. Und dann hat sie gesagt, ich will ihn eh nicht. Und dann hat sie zugemacht. Ich sage, ja, das hätte man am Anfang sagen können. Nein, aber so, solche Erlebnisse, wir haben noch gar kein Wort gesagt, die Tür geöffnet, hat uns gesehen, nein.
Ah ja, das haben wir aber
sofort,
auch.
Verlass sofort dieses Haus. Ein anderer hat uns gesehen, hat gesagt, ach, die Zeuge Jehovas. Und wir haben gesagt, nee, die Grünen, ah, noch schlimmer. Also mit solchen Sachen, du darfst halt nicht persönlich nehmen.
Ja, klar.
Aber wir sind da wirklich Stock für Stock, teilweise einfach zu Fuß, dann irgendwie so 8 Stockwerke, sind wir da durchgegangen und viele Internationals auch, die natürlich nicht wählen können oder Leute aus Serbien, das war auch ganz nett.
Ich an der Stelle kurz unterbrechen darf, viele Internationals dürfen wählen, das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass sie wissen.
Wenn sie
alle EU-BürgerInnen.
Genau, und der aus Serbien zum Beispiel nicht.
Nicht,
genau. Und dann, deswegen, das ist ein wichtiger Punkt.
Ja.
Ja, das war dann irgendwie gesagt, ja,
schade. Der war dann sauer, oder?
Nee, der hat so, nicht, der
wollte schon.
Ich dachte erst, der hat irgendwie ordentlich einen durchgezogen, weil er, aber ich glaube, der ist einfach gerade aufgestanden, so, ey, wir waren mittags da, okay? Am Abend bin ich so, hey. Und weißt du, ist alles Zusammenhalt, ist das Wichtigste und Vielfalt. Das hat er mir so gesagt und er kann nicht wählen, aber er überlegt aber jetzt eigentlich Staatsbürgerschaft beantragt und so. Also man hat solche Erlebnisse, es gab auch jemand, der hat irgendwie seit 1000 Jahren die SPD gewählt, ist Mitglied und hat er gemeint, ja damals Joschka Fischer, Trittin, das waren gute Leute. Aber ihr seid jetzt so ideologisch.
Ja.
Und dann sagt er, aber im gleichen Satz sagt er, ja, was Habeck und Annalena gemacht haben, auch toll. Sie habt jetzt klauen im Grunde alle die neue Regierung. Aber das mit Mercosur, das geht nicht, diese Ideologie.
Ja, hat er recht.
aber das ist ja.
Das sicher so um die 70, oder? Ja, nee. Mein Onkel ist genau, der hat früher die Grünen gewählt und ist jetzt auch so.
Der hat ja die SPD auch schon damals gewählt. Ja, die fand Schröder toll. Und
ja, genau, aber die fanden damals gerade Rot-Grün gut.
Der war so emotional, weißt du, so punktuell. Er sagt sich, das findet er gut und das andere, das passt nicht, deswegen ist die ganze Partei Schrott. Es funktioniert ja nicht.
Ja.
Du kannst ja nicht, weißt du, wenn einer sich äußert aus der Partei, betrifft es dann alle aus der Partei? Das kannst du doch nicht sagen. Das kannst du nicht sein. Auch wenn Europa, die Grünen, was abstimmen, die Linken ja auch. Und es war noch.
Das hatten wir ja lange mit Wagenknecht.
Sozial. Ja, das meine ich eben. Genau das ist es ja. Dann ist das so. Das ist einfach, je größer die Partei ist, desto mehr Kompromissbereitschaft brauchst du. Basisdemokratisch, Und dann, desto höher ist die Diversität. Das ist so.
Aber
Volt hat natürlich noch nicht so eine krasse Hausnummer. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass man sich da noch gut drauf einstellen kann.
Was das Gefühl ist, dass es ein bisschen was gebracht hat, dass irgendwie die Köpfe der Leute gekommen ist, dass sie sich zumindest aktiviert hat, darüber nachzudenken, was sie wählen. Oder konntest du sogar jemanden überzeugen, dann die Grünen zu wählen?
Ja, ich habe dem einen habe ich gedroht. Dann
so macht ihr also Politik. Jetzt schließt sich so einiges.
Extreme Partei, die sind drin.
Oh Gott, jetzt schlägt es aus. Nein, also was mir aufgefallen ist, ich hatte, weil ich halt auch noch...
Dass sie gedroht, wenn er nicht grün wählt, geht die Welt unter wegen Klimawandel.
Ja, genau. Ich weiß, wo du wohnst. Nein, dieser Infostand, also ich habe das Gefühl, Infostände haben irgendwie, bringen irgendwie mehr, wenn die gut platziert sind. Da ist viel mehr Frequenz. Und zum Beispiel seine Einbachstraße war genial. Da sind Schulen in der Nähe, da haben ganz viele Kinder mit ihren Eltern.
Das muss diese Frühindoktrinierung sein.
Absolut. Naja, aber wenn die Kinder sich für Ökologie interessieren,
das
ist doch wichtig. Sehr, sehr gut, das ist dann auch parteiübergreifend verdammt wichtig, meiner Meinung nach. Dass sie einfach was Positiv daran sehen, dass man eben die Umwelt einsteht.
An den Schulen, wo die Muttis mit ihren Kindern da sind, da seid ihr die Stars.
Also darf das vielleicht auch zum Haustierwahlkampf. Wir hatten mehr positives Feedback von Frauen. Das muss ich schon sagen.
Gut, das ist bei linken Parteien oder, die Grünen als links zu bezeichnen,
links
ist
auch
ein Stretch.
So.
Ja. Aber bei progressiven und nicht konservativen Parteien ist es ja...
Ja, wir sind jetzt bei den Linken. Du hast deinen Haustierwahlkampf sehr, sehr schön geschildert. Ich habe es richtig, ich kann es mir richtig vorstellen, wie du da stehst und wie du angeschrieben
wirst. Du bist auch angefeindet. Einer hat zu mir gerufen, grüne Pest.
Ich kann es mir bildhaft vorstellen.
Das war einer so...
Sehr interessant.
Von etwas älterer her, die grüne Pest.
Ja, da schicken sie nur die hartgesottenen. Da brauchst du eine dicke Haut.
Medizinisch geschützter Begriff, ich weiß gar nicht. Aber okay.
Bei dir hast du auch Haustürwahlkampf gemacht?
Ich habe tatsächlich auch Haustürwahlkampf gemacht. Im Bundestagswahlkampf sehr viel. Für den Kommunalwahlkampf habe ich mich jetzt für die Organisation von den Infoständen bei uns in Neuhausen gemeldet. Dementsprechend stehe ich weniger an den Haustüren. Aber die Erfahrungen, die du so geteilt hast, das passiert uns auch. Man kriegt viel Zuspruch. Wenn man in die Viertel geht, wo man sowieso eine Wählerschaft hat, das ist dann, um die Kernwählerschaft quasi nochmal zu aktivieren, dass die dann auch wirklich wählen gehen, was ja gerade bei Kommunalwahlen ein Problem ist, dass viele einfach sagen, kommunal, was soll das? Ja. Bleibe ich halt zu Hause. Ja. Dann ist der Wahlzettel auch noch so kompliziert.
Aber das ist das Ziel von Haustierwahlkampf im Grunde genommen.
Ja,
kannst du dir eigentlich keinen.
Bei den Grünen anscheinend schon. Wir haben noch eine zweite Komponente. Mhm. Und zwar haben wir zwischen den Wahlkämpfen, machen wir gerade im Münchner Norden sehr viele Gespräche, wo es dann einfach darum geht, dass wir den Leuten Heizkosten zurückholen. Mhm. Weil da zum Beispiel die städtischen Gesellschaften ziemlich versagen, die Heizkostenabrechnung richtig zu machen und wir dann die entsprechenden Formulare mit denen ausfüllen. Und da geht es halt nicht, also da geht es nicht darum, dass wir eine Stimme einsammeln, da geht es darum, dass die Menschen wirklich einfach materiell mehr Geld am Ende haben. Und aus meiner Sicht wäre das die Aufgabe der Stadt, da ihre Gesellschaften im Griff zu haben.
Klar.
Aber Dieter Reiter cannot be bothered. Mhm. I guess.
Das passiert öfter mal, ja.
Und genau, das ist der eine Ansatz, den wir fahren. Dann hat man bei dir so ein bisschen rausgehört, dass du gehst an die Türen, um die Leute zu überzeugen. Das ist bei uns gar nicht so sehr das Primärziel. Wir wollen erstmal zuhören und fragen, was ist euer Problem hier im Viertel?
So. Ja, das hat er nicht gesagt.
Und einfach mit den Leuten auch ins Gespräch kommen. Das ist ein sehr wichtiger Aspekt. Und gerade jetzt haben wir noch eine Sache, wollen wir tatsächlich von den Leuten... du kannst gleich eine Frage stellen. Gerade in dem Wahlkampf hier, jetzt haben wir noch ein anderes Anliegen. Wir haben einen Bürgerinnenantrag an den neuen Stadtrat formuliert. Der braucht 15.000 Unterschriften und die eins zu sammeln, das ist natürlich jetzt auch ein Primärziel im Wahlkampf, weil man ja eh auf der Straße ist.
Nachvollziehbar, ja.
Aber das stelle ich mir jetzt irgendwie schwierig vor. Ihr geht dann an die Tür und sagt, wir möchten mit dir über etwas reden oder sagt ihr, wie können wir euch helfen oder... Das frage ich mir jetzt gerade.
Also im Moment ist es das Hauptthema halt Mieten. Wir fragen im Moment im Mietenthema an. Es gibt halt ein bisschen, für die sich unsicher fühlen, gibt es halt einen Text, den sie einfach dann.
Also ihr kündigt euch nicht an, aber ihr sagt dann, wir können euch die Miete.
Naja, also. Wir sind die Linken, wir halbieren euch die Miete.
Ja, genau.
ist das dann meistens Ding-Dong, wollen sie ihren Vermieter enteignen? Die Eigenheim, die in ihrer eigenen Wohnung wohnen, sind dann meistens recht erbost, die anderen sind happy. Nee, also unser Anliegen ist in dem Fall wirklich, dass wir mit den Leuten über ihre Miete reden und dann dementsprechend auch versuchen, diese Unterschrift für unseren Bürgerinnenantrag, bei dem es halt wirklich um die Mieten in München geht, einzusammeln.
Aber wir sind generell offen für alle Anliegen. Also es wird dann getrackt in einer App, wo halt eingetragen wird, welche Themen im Gespräch aufgekommen sind. Ja, und das fließt dann darüber zurück in die Partei.
Mhm. Bei dir, Felix, wie hast du den Wahlkampf bis dato wahrgenommen? Du bist ja wirklich in der obersten Spitze und musst Sachen auch wahrscheinlich viel delegieren. Wie kann man sich's vorstellen? Kurz mal in 5 Minuten maximal.
Also ganz kurz gesagt, Politik ist am Ende Handarbeit, ja, oder auch Fußarbeit. Also für mich ist es schon der x-te Wahlkampf. Mein erster Wahlkampf war die Europawahl 2019 und seitdem alle Wahlkämpfe, die so waren, mitgemacht. Das heißt auch viel Haustürwahlkampf, viel an Infoständen gewesen, viele Veranstaltungen, Podiumsdiskussionen, Interviews, dann auch sowas wie ein Podcast hier mitmachen. Ich war letztens auf einer kleinen Gesprächsrunde in Trudering, ja, da war die nächstjüngste Person nach mir 70. Ja. die machen das so seit 10 Jahren, dass die sich...
So ein
BürgerInnenverein eigentlich, ja, die seit 10 Jahren irgendwie da ihre Gesprächsrunde haben, wo sie verschiedene Themen behandeln und immer jemanden einladen. War ein super intimer kleiner Kreis, aber auch mal super cool, da als junger Mensch da zu sein. Für politische Verhältnisse bin ich immer noch sehr jung mit meinen 33. Ja. Das ist immer ganz schön.
Sie ist der Jüngste hier im Raum, glaube ich.
Der Jüngste?
Das weiß ich nicht.
Ja. Marco?
Ja, vor Dezember?
Im Mai habe ich Geburtstag. Im Mai werde ich 34.
Mai 92.
Ja.
Ja, dann bist du der Jüngste im Raum.
Ja, knapp. Sehr schön. Das passiert mir nicht mehr so oft. Geil. fühlt sich gut an. Und ja, am Ende ist bei der Politik, einfach beim Wahlkampf und speziell auf der kommunalen Ebene wichtig, einfach mit den Leuten zu reden. Ja? Und Haustürwahlkampf ist eine Sache, die du machen kannst. Ich habe aber auch die Erfahrung gemacht, es ist wichtig, mit den Leuten da zu sprechen, wo sie sind. Und oft sind sie auch gar nicht zu Hause. Ja?
Ja.
So, sondern sie sind irgendwie in der Kneipe. Ja? Dann gehst du halt mal durch Schwabing, Maxvorstadt, Freitag, Samstagabend mit deinen Flyern und sprichst da halt einfach mit den Leuten. Das haben wir letztes Wochenende wieder gemacht. Haben wir in 3 oder 4 Stunden habe ich 200 Gespräche geführt. Ja. Oder du gehst, wenn schönes Wetter ist, einfach mal an der Isar spazieren. Ich muss auch sagen, ich habe Wahlkämpfe schon im Sommer gemacht. Kommunalwahl ist immer ein Winterwahlkampf. Ja. Ja. Winterwahlkampf ist einfach richtig kacke. Ich weiß nicht, vielleicht kriegt man da mal überparteilich was hin, dass wir die Kommunalwahl auch sofort dabei in wärmeres Wetter schieben.
Das ist wirklich nicht schön. Ne?
Weil damit steht und fällt alles. Also gerade jetzt auch aus guten Gründen, weil es eben da auch russische Einflussnahme gab, kannst du keine Social-Media-Werbung mehr schalten. Das war ein sehr wichtiges Instrument in den letzten Wahlkämpfen, was jetzt nicht mehr geht. Und deswegen wird jetzt die Präsenz auch immer wichtiger. Mhm. Deswegen gehen alle jetzt vermehrt an die Haustüren, flyern vor U-Bahn-Stationen und so weiter und so fort. Und das ist vielleicht gar nicht so schlecht, dass wirklich die Politiker und PolitikerInnen auch alle wieder rausgehen müssen und wirklich am täglichen Kontakt mit den Leuten sind. Und das ist auch das, was ich wirklich an Kommunalpolitik so liebe. Du bist bei den Menschen, mit den Menschen. Du schnackst einfach gemütlich miteinander. Mhm. Es ist alles auch nicht so aufgeladen und nicht so groß politisiert. Und es gibt auch nicht so viel Hass in der Kommunalpolitik. Und da finde ich wichtig, dass man eben dann auch als demokratische Parteien zusammenhält. Also mein Ziel ist oft gar nicht, Leute im Gespräch davon zu überzeugen, wollt zu wählen. Das wäre natürlich optimal. Ja. So, aber ihr kennt es wahrscheinlich auch, am Infostand hast du dann auch Leute, die kommen, die wollen einfach nur provozieren. Ja, die kommen dann, ich will blau und ja, so. Ja,
gleich abbügeln, sowas.
Und ich sage immer, Einzelgespräch schaffe ich es auch immer wieder, Leute mal davon zu überzeugen, zumindest irgendeine demokratische Partei zu wählen. Ja, wenn das dann, und selbst wenn es die CSU ist, finde ich, haben wir als DemokratInnen auch schon was gewonnen. Und wir haben ja als Volt auch unlängst...
Es war klar, dass der Linke das anders sieht, aber...
Er hat nur geatmet.
Ja, ich meine, ganz ehrlich, also können wir später gerne noch machen. Ich kann auch viel Schlechtes über die CSU sagen, keine Sorge. Aber eines kannst du dir nicht vorwerfen, es sind halt keine Faschisten.
So. Nee, das ist
weil,
richtig.
Wenn also, es sie, Faschisten sie, sie, wären, dann wären sie wirklich sehr schlecht, weil sie hatten in Bayern jahrzehntelang die Möglichkeit.
Dann wären sie die dümmsten Faschisten, die es gibt. Und da muss man auch irgendwie dankbar sein.
Ja, also,
okay, jetzt aber das ändert nichts daran, dass sie strukturell rassistisch, ausländerfeindlich sind, dass sie...
Da ja, möchte ich nicht dagegen argumentieren.
Korrupt sind, also.
Ja, wir hatten ja mal.
Sie müssen ja nicht putschen in Bayern.
Zur Landtagswahl hatten wir ja auch mal Plakate, wo wir andere Parteien so ein bisschen geärgert haben. Für die CSU hatten wir echte Transparenz statt bayerische Maskendeals. Zum Thema, was du vorhin angesprochen hast, warum mit den Radwegen nichts vorangeht.
Ah, das kam von Volt mit den Maskendeals.
Das habe ich im Posting auch gesehen.
Ja. Da kann ich dem Lauren noch ein bisschen zur Seite springen. Es liegt nicht immer nur am Geld oder politischen Willen der Grünen, sondern manchmal auch am Koalitionspartner. In dem Fall nicht Volt oder die rosa Liste. Deswegen für die SPD.
Unser Oberbürgermeister ist ja nicht umsonst auch als Diesel-Dieter bekannt.
Ja, also Volt hat zur Landtagswahl, glaube ich, mal plakatiert, echte Verkehrswende statt sozialdemokratisches Parkplatz retten. Gerüchteweise gibt es Leute in der SPD, die das Volt immer noch übel nehmen.
Es ist es. Also da sind die SPs der SPD ja wirklich ganz schlimm. In Leim wird halt dieses Gehwegparken legalisiert.
Ja.
Kompletter Bullshit. Luftreinhaltung am mittleren Ring wird komplett abgeschafft. Wird jetzt demnächst wieder eine Klage kommen, die das wieder einführt. Also was der Diesel-Dieter da macht, ist auch komplett Wahnsinn.
Weil das Schlimme genau, ja, ist Moment, ja klar, worauf
Abschiebezentrum
es abzielt. Ja, das sind halt die Ü50-Wähler und die sind nun mal die Hälfte aller Wähler.
Aber weißt du redest jetzt darüber, dass eine Klage kommt. Scheiß mal auf die Klage. Bei der Luftreinhaltung geht es darum, dass wir saubere Luft zum Atmen haben.
Ja, aber das geht ja anscheinend nicht mit Diesel-Dieter.
Nein, aber also, was ich einfach vermeiden will, ist, dann sagen Leute, ja, und da wird jetzt wieder geklagt und es ist so eine Vorgabe von der EU, dass da die Luft nur so und so stark verschmutzt sein darf, ist ja alles schlimm. So, hey, nein, es ist eigentlich ziemlich geil, dass die EU sich darum kümmert, dass wir saubere Luft atmen. Ja. Die Werte werden jetzt auch halbiert. Übrigens macht das nicht nur die EU, sondern auch die WHO. Der Grenzwert von der WHO ist ein Viertel von dem, was der aktuelle Grenzwert ist, den die EU heute hat. So, das heißt, den Leuten zu erzählen, ja, wir machen jetzt wieder 50, weil passt ja wieder jetzt für einen Moment und dann geht's runter,
ist einfach schmarrn. Der WHO-Grenzwert ist halt in Deutschland nicht einklagbar.
Du musst Strafen zahlen, aber deswegen hat ja der Freistaat irgendwann dann auch entschieden, dass er die Aufgabe von den Kommunen an die, vom Freistaat an die Kommunen abgibt, dass nicht mehr der Freistaat die Strafen zahlen muss, sondern im Zweifelsfall eben die Kommunen. Und das hat sich der Freistaat einfach einen schmalen Fuß gemacht.
Ja. Was ja auch interessant ist, dass solche Strafen dann häufig aus dem Umweltbudget gezahlt werden.
Ja, ist total absurd. Und ich meine, ganz ehrlich, wir alle wollen saubere Luft zum Atmen. Und das ist das, was du den Leuten erzählen musst. Nicht Tempo 50, Tempo 30, Dieselverbot, bla bla bla, Grenzwert, Klage. Ja. Sondern du musst den Menschen sagen, wir wollen saubere Luft zum Atmen. Und das Krasse ist, wenn du dir mal anschaust, Thema Elektromobilität beispielsweise. Ja, jetzt irgendwie gefühlt sind alle in Europa überrascht. Was? Elektroautos? Warum sind die Chinesen da jetzt so weit vorne und so weiter? Naja, ganz einfach. Dafür brauchst du keine grüne Ideologie. Mhm. Sondern wenn du halt mal in chinesische Städten warst vor 20 Jahren, dann war es einfach giftig, die Luft zu atmen.
Ein materielles Bedürfnis dazu, dass umgebaut wird. Und was man auch dazu sagen muss, China als doch eher totalitäres System hat seine Wirtschaft deutlich besser im Griff. Und hier hat ja eher die Wirtschaft
halt
die Politik im Griff.
Also kurzer Zeit durchboxen, egal was.
Ja. Aber wurde halt einfach gesagt, okay, unsere Luft macht krank, wir brauchen saubere Luft, also können wir keine dreckigen Autos mehr in unseren Städten zulassen. Also es gibt kein pauschales Verbrennerverbot in China, aber versuch mal in Shanghai einen Verbrenner zuzulassen. Ja, kannst du 10 Jahre warten, bis du deine License Plate bekommst.
Ja. Du meinst also, wir können auch kommunalpolitisch von China lernen?
Ja, ich wollte mich gerade
nicht, dass wir abdrücken. Aber vom Menschenverstand.
Ja, aber diese Elektrifizierung, wir hatten das in einem anderen Podcast, die Elektrifizierung der Städte, dass sie das forcieren und auch mit dieser Lotterie, dass 50% der Leute müssen halt immer gleich ein Elektrofahrzeug anschaffen und so. Das sind schon gute Vorgaben, aber das ist natürlich jetzt, wir sind jetzt in dem Rechtssystem und in dieser Konstellation können wir das nicht so einfach erwirken. Vielleicht europäisch natürlich, dieser supranationale Gedanke, dass es mit einer Verordnung besser geht. Aber die sind ja auch gespeist aus verschiedenen Nationen. Verschiedenen
ja, aber die EU ist halt auch unglaublich langsam und ein unglaublicher Lobbyverein.
Das wäre ein anderes Thema, da
hätte also ich die Frage zu. Von den zentralen Freiheiten der EU ist ja auch die Personenfreizügigkeit, die uns nutzt, die einzige, die permanent eingeschränkt wird.
Ja, also das sehe ich natürlich komplett anders. Ja, wir hatten gerade ein schönes Beispiel, was Lauren gebracht hat. Ja. Als die Grünen dann im Europaparlament entschieden haben, gemeinsam mit den Rechtsextremen gegen Mercosur zu stimmen.
Übrigens, also erstmal, zumindest darf ich da.
Du hast damit angefangen.
Ja, ich finde es wichtig. Unser Moderator hat gerade so gemacht, dass wir machen, glaube ich, jetzt den einen Schlagabtausch noch und dann kommen wir zurück zur Kommunalpolitik.
Nein, wir sind schon 3 Schritte zu weit. Weil
Moderator ist schon längst aus
mir. Hast du das immer schon verlassen? Noch mal interessieren, ich hatte keine Zeit, weil ich beschäftigt der Jungpapa bin, mir die Wahlprogramme durchzulesen. Deswegen freue ich mich auf diese Frage und auf die Antworten natürlich. Habe ich mich am allermeisten gefreut. Was sind denn die 3 prioritären Ziele von, in dem Fall jetzt bei dir, Volt, für die nächste Legislaturperiode?
Können wir das kurz abhandeln, so ein Stichwort oder so?
Wir versuchen das möglichst kurz zu machen.
Ja.
Also für die nächste Amtsperiode, wir sind leider nicht legislativ tätig in der Kommunalpolitik. Wäre schön. Ja. Dann hätten wir sehr viel mehr Geld, wenn wir ein Bundesland wären.
Faktencheck, zum Beispiel. Moderator.
Dann gibt es übrigens aus der linken Initiative, dass München auch ein Stadtstaat wird.
Da wäre ich sofort dabei. Ja. Weil ich sehe da Bündnispotenzial. Also das wichtigste Thema ist selbstverständlich das Thema Wohnen. Ich meine, das ist die größte Krise dieser Stadt, dass Menschen wenig Geld haben. Wenn du das Leben in dieser Stadt endlich wieder bezahlbar machen willst, gerade auch für junge Menschen und junge Familien, musst du ans Thema Wohnen ran. Da musst du viele Sachen gleichzeitig tun. Ja, eine einzelne Maßnahme wird nicht reichen. Mhm. Ich glaube, was so ein Unique Selling Point von Volt ist, ist das Thema Gebäudeaufstockungen. Mhm. Wo wir wirklich sagen, es gibt sehr viel Gebäudebestand in München, wo du sehr einfach in Holzhybridbauweise oben noch ein Stockwerk draufsetzen kannst. Mhm. Und das macht deswegen Sinn, weil du sehr schnell, sehr kostengünstig neuen Wohnraum schaffen kannst. An Flächen, an denen Infrastruktur bereits vorhanden ist, also ÖPNV, Supermärkte etc. Mhm. Und du musst keine neuen Flächen versiegeln.
Okay.
Und da gibt es eine Studie von der TU auch dazu, dass das an wirklich sehr, sehr vielen Standorten in München relativ einfach möglich ist. Und das tut niemandem weh, kannst du auch richtig schön machen, sehen wir auch in anderen europäischen Städten, dass das gut funktioniert.
Das Thema mehr Wohnraum und einfach wieder mehr Angebot gegenüber der steigenden Nachfrage zu schaffen.
Genau, ja. Wir haben gesagt, wir machen das kurz, es gibt noch viele andere Themen zum Thema Wohnen, die du machen musst oder zum Thema bezahlbares Leben. Eine Sache, die wir auch noch sagen, ja, für alle Menschen ist das Leben teuer, aber gerade für junge Leute ist es oft auch schwierig, die vielleicht noch in Ausbildung sind. Deswegen als kleinen Benefit, um das Leben etwas leichter zu machen, sagen wir, alle Leute unter 25 sollen kostenlos den ÖPNV nutzen können. Mhm. Das ist mit relativ wenig Mehrkosten verbunden, weil du hast jetzt schon vergünstigte Tickets für SchülerInnen, für Studierende, Auszubildende etc. Und es ist aber ein mega Bürokratieapparat, wo du immer nachweisen musst, welchen Status hast du gerade, um dieses günstigere Ticket zu kriegen. Wir sagen einfach, unter 25 fährst du kostenfrei und dann kostet es vielleicht ein bisschen mehr.
Aber ist ja klar, dass mir das nicht weit genug geht.
Ganz kurz darauf reagieren.
Ist 40 kostenfrei.
Bitte.
Bis zur Rente und dann kriegt man 0 Euro Rententicket.
Theoretisch, weil es bei München Mart ja auch irreführend war, habe ich dann erst gedacht, ja, ich wäre eigentlich auch für kostenlosen ÖPNV. Und dann habe ich gesehen, ja, die Grünen sind irgendwie da dagegen.
Also ja, bei den München völlig überraschend.
Nein, aber warum? Die Begründung, weil es muss erstmal ausgehandelt werden, das ist eine gute Idee, das muss mit dem Bund und mit den Ländern ausgehandelt werden. Also, weil du kannst nicht als Kommune alleine...
Nein. Klar kannst du das machen.
Du kannst doch nicht in vorausheilendem Gehorsam dagegen sein.
Nein, nicht dagegen.
Du kannst als Stadt einfach sagen, bei uns darfst du kostenlos fahren. Kein Problem, kannst du machen als Stadt.
Das macht Pfaffenhofen.
Kannst du halt nicht bezahlen.
Ja, das ist schwierig, nachdem jetzt gerade dieses Deutschland-Ticket bundesweit so neue Regelungen...
Das müsste eigentlich günstiger werden, dann wäre es super. Aber kostenlos, zum Beispiel Pfaffenhofen...
Das ist ja wieder kein
kommunalpolitisches Thema. Betreibt es schon mehrere Jahre und es läuft gut. Und ich finde es gut, weil sie kriegen auch die Autos raus aus der Stadt, sie schaffen die Parkplätze ab. Es ist so ein Vorzeigemodell und natürlich muss das in München auch funktionieren. Ja. Da bin ich absolut dabei. Ich sehe das bei den Grünen genauso. Und ich glaube, wir sind eigentlich alle drei ziemlich gemeinsam auf der gleichen Linie.
Ja, man kann auch einfach gepflegt schwarz fahren.
Das ist ein gutes Stichwort, weil eine Sache, die extrem wichtig ist, ist, dass wir über den Stadtrat zum Beispiel die SWM anweisen oder die MVG anweisen, Schwarzfahren nicht mehr anzuzeigen.
Ja, und kriminalisieren.
Ja.
Das stimmt schon.
In Frankfurt wird das schon so.
Wenn es kostenlos wäre, dann würde sich die Frage gar nicht stellen.
Ja,
und da ist Einwand vor Wettbehandlung dafür. Ich meine, für alle kostenfrei machen wäre noch schöner, aber das Geld haben wir einfach gerade nicht.
Wollte niemanden animieren zum Schwarzfahren, das auch nicht.
Ich dachte, du wolltest irgendwie, das war ein Gag auf eine Anspielung auf eine Partei, Schwarzfahren.
Ach. Ja, das auch.
Weil du auch ganz dunkel gekleidet bist. Das hast du jetzt gesagt. Das wäre total schockierend.
Du meinst, Schwarzfahren ist dann Autofahren oder wie?
Oder so.
Wenn du auf eine Partei anspielst.
Ja, kann man jetzt wirklich sehr viel spekulieren, aber das lassen wir jetzt mal.
Also erster Punkt war, Leben bezahlbarer machen. Leben. Genau.
Ja.
Dann hatten wir sozusagen schon die Überleitung zum Thema ÖPNV. Ja, wir sagen, der ÖPNV und auch der Fuß- und der Radverkehr muss so attraktiv gemacht werden, dass Leute gerne das Auto stehen lassen.
Ja.
Und da brauchst du auch keinen Kulturkampf zu machen. Ich denke mir immer so, jede Person, die wirklich aufs Auto angewiesen sind. Solche Leute gibt es ja gerade. Also wenn du HandwerkerIn bist und dann willst du mit deinem Auto da hinfahren. Ja, wir haben das versucht mit Lastenrädern und so, aber das ist nicht so geil immer.
Die sind ja auch happy, wenn dann da irgendwie ein Parkplatz ist.
Genau, und dann denke ich mir, wenn du im Auto sitzt, dann musst du dich doch freuen über jede Person, die du auf dem Radweg siehst, weil die sitzt dann nicht im Auto und damit kommst du mit deinem Auto schneller voran. Ja, also,
guter Gedanke.
Und du musst doch als autofahrende Person auch happy sein, wenn Leute Bus und Bahn nutzen, weil dann hast du auf deiner Straße mehr Platz. Mhm. Also deswegen denke ich mir immer, alle Autofahrenden müssen eigentlich doch auch dafür sein, dass Fuß-, Radverkehr und ÖPNV-Infrastruktur gut ausgebaut ist.
Ja.
Und das muss unser Ziel sein.
Das ist ein schöner Wunsch, aber dem ist ja leider nicht so. Die Leute wollen halt Auto fahren, die Leute wollen schnell fahren. Und die Leute checken nicht, dass sie von den einfachsten Dingen auch selber Vorteile haben.
Mhm. So. Darf ich ganz kurz dazu einwerfen?
Dann kann ich nicht so schnell sein, wie es unser Moderator wollte.
Nein, das ist okay. das ist immer so, dass ich irgendwas reinwerfe. Aber tatsächlich war heute eine Frau am Stand, die hat dann so gesagt, ja, früher, da gab es nicht so viele Baustellen und jetzt überall sind Baustellen in München, ich kann überhaupt nicht mehr mit meinem Auto fahren. Das ist alles so schlecht. Die hat sich richtig aufgeregt. Also ich habe das jetzt ein bisschen runtergespielt, aber die war sich richtig aufgeregt, den ganzen Baustellen. Also ich meine, die war dann schon wieder so weg, aber letztendlich musst du ja irgendwann anfangen, Sachen zu modernisieren, zu sanieren. Der Progress muss stattfinden und da muss man durch. Das ist aber so. Die Leute, also man muss die Leute natürlich mitnehmen, aber einfach nur dagegen hetzen. Ja, früher war alles besser.
Manchmal ist die eigene Erinnerung auch trügerisch. Ja,
absolut.
Also ich erinnere mich an die Großmutter von einer Freundin von mir, hat immer erzählt, wie das Olympia 72 war davor, als die U-Bahn gebaut worden ist. Mhm. Ja. Und die hat gesagt, naja, also da war halt bei mir vom Haus, war halt ein Riesenloch, da haben sie die U-Bahn gebaut und die einzige Möglichkeit, die ich hatte, in die Arbeit zu kommen, war 6 Kilometer zu laufen. Aber das war dann halt so. Und als die Baustelle dann fertig war, hatte ich eine U-Bahn vor der Tür. War doch schön. Ja, stellt euch mal vor, du sagst jetzt jemandem, du musst 6 Kilometer in die Arbeit laufen. Die würden ja, also,
geht ja gar nicht. Die sind alle so weich.
Deswegen, manchmal, ich sag immer, wer meckert, muss halt selber auch versuchen, Dinge besser zu machen. Ja, also, aber
zumindest zu verstehen, verstehen, warum was so ist.
Ich meine, die Baustellen könnten schneller gehen, das ist richtig. Da könnten wir 24-Stunden Baustellen machen. Ja, an manchen Orten geht das, am Wochenende bauen. Mhm. Ja, du musst dann Zuschläge bezahlen. Ich glaube aber, dass es am Ende trotzdem noch günstiger ist, weil du einfach schneller fertig wirst. Ja, dadurch beeinträchtigst du die Stadt nicht so sehr. Und am Ende hast du auch nicht so lange Bauverzögerungen. Dadurch hast du ja auch Baupreissteigerungen und so fort. Also ich bin Fan von Wochenendbaustellen und 24-Stunden-Baustellen.
Samstag wird schon gebaut. Ne?
Manchmal,
Also ich kenne das zumindest, also vielleicht auch andere Bundesländer von Projekten, haben sie dann so eine 6-Tage-Woche und da machen sie wieder eine verkürzte Woche und wechseln das immer ab.
Aber gerade sonntags ist auch Bauen eigentlich super geil, weil halt nicht ganz so viel Verkehr in der Stadt ist wie unter der Woche. Ne? Mhm. Und dann zahlen einfach die Zuschläge, du bist schneller fertig und dann haben alle was davon. Ne?
Mhm. Und Geld dafür da, wa?
Und dritte
ich glaube, dass wir uns damit Geld sparen würden.
Wir müssen durchkommen. Das ist das dritte prioritäre Ziel.
Das dritte Thema ist Thema Digitalisierung. Also einfach wirklich digitale Verwaltung muss einfach ein Standard sein. Es kann nicht sein, dass du immer Leute hast, die das alles blockieren mit irgendwelchen fadenscheinigen Argumenten. Ja? Wenn ich jedes Mal höre, das geht nicht wegen Datenschutz, das ist halt einfach eine Lüge. Ja? Wir haben in Europa einfach dieselbe Datenschutzgrundverordnung, die gilt in der gesamten EU. Das heißt, das, was Estland macht, ist auch kompatibel mit unserer Datenschutzgrundverordnung. Und ich bin ein Fan von Datenschutz. Ich bin froh, dass wir eine Datenschutzgrundverordnung in Europa haben und bei uns nicht solche absurden Dinge passieren wie in den USA, dass plötzlich eine Firma verkauft wird und unendlich viele DNA-Daten plötzlich an einen Konzern gehen, der damit was auch immer macht. Ja. Das geht in Europa nicht und das ist gut so, aber es geht sehr, sehr viel mehr in Europa mit unseren bestehenden Datenschutzregeln, als es Deutschland und auch als es München zugibt. Und das ist was, wo ich wirklich, ihr merkt es, emotional werde, weil es regt mich langsam auf. Digitalisierung ist eins meiner Herzensthemen und damit können wir das Leben der Menschen in dieser Stadt so viel einfacher machen. Ja, wenn du deinen Ausweis einfach online beantragen kannst, wenn du dich online ummelden kannst, wenn du einfach eine App auf deinem Handy hast, wo du weißt, ich lebe in München, also habe ich natürlich die München-App auf meinem Handy. Da kann ich Tickets kaufen für den ÖPNV, da kann ich Tickets kaufen fürs Theater, da sehe ich Infos, wenn irgendwo eine Streckensperrung ist, da sehe ich Baustelleninfos, da sehe ich, was ist in der Stadt los. Da kann ich alle meine BürgerInnen-Services nutzen. Einfach auf dem Handy die komplette Stadtverwaltung in einer App. Das ist das, wofür ich kämpfe.
Okay. Wie siehst du das, wenn, also strebst du eine rein digitale Verwaltung an oder wird es die analogen Prozesse auch immer noch geben für Menschen, denen digital gerade nicht zur Verfügung steht?
Die analogen Prozesse muss es weiterhin immer geben, weil es halt Menschen geben wird, die eben nicht das Digitale nutzen wollen, zumindest noch die nächsten Jahrzehnte. So. Hm. Aber ich sage, die analogen Prozesse haben wir alle. Ja? Und bevor wir uns da zu Ende optimieren, müssen wir anfangen, endlich digitale Prozesse auszurollen. Die Mehrheit der Bevölkerung wird sich sehr über die digitalen Angebote freuen. Das wird uns viel Zeit, viel Geld, viel Nerven sparen. Und die paar, die dann noch analoge Prozesse haben wollen, können die weiterhin haben, natürlich.
Mr. Orts, was geht der Linken durch den Kopf, wenn sie an
Naja, das allerwichtigste Thema, das haben jetzt die anderen Parteien auch für sich entdeckt, aber nach der Wahl schauen wir mal, was passiert. Und wir werden es weiterverfolgen. Mieten und Wohnkosten. Und wenn ich jetzt nicht noch zweimal Mieten sagen würde für die zwei anderen beiden Punkte, wäre ein gewisser Teil meiner Partei mir sauer.
Bei dir ist ganz klar die Mietpreisbremse, ne?
Das ist ein deutschlandweites Projekt, das unsere Partei angeht, dass wir die Mietpreisbremse bekommen.
Hab sogar ich mitbekommen.
Wollen auch die Grünen anschauen.
Aber da in München kann man da noch ein paar andere Dinge tun. Wir haben zum Beispiel den zuvor schon angesprochenen BürgerInnenantrag. BürgerInnenantrag, ja doch, Antrag ist es, an den Stadtrat formuliert. Da geht's, das ist so ein Akutprogramm gegen die Wohnkrise in München. Und zwar wollen wir von unserem 12 Milliarden hohen Stadtbudget, ich glaube, das ist so grob die Zahl, oder?
Nicht ganz, aber.
Nicht ganz, gut. Ich kenne die Zahl 12 Milliarden, das muss reichen.
Ja, 11, aber es passt schon.
Eine Milliarde wollen wir für kommunalen, bezahlbaren Wohnraum zur Verfügung stellen.
Finde ich mega geil. Was sparen wir uns dann?
Olympia zum Beispiel.
Kostet aber nur und 10 Millionen,
die Bewerbung. Die Werbekampagne hat ja auch was gekostet. Das ist auch völlig unklar, wie viel das gekostet hat.
10 Millionen eine Milliarde ist halt schon ein Unterschied. Wir haben ja noch jemand aus der Finanzbranche sitzen.
Ich bin noch nicht fair durch mit dem Antrag. Wir wollen gegen illegale Wuchermieten vorgehen. Das wird am Moment fast gar nicht verfolgt. Möbliertes Wohnen ist auch so ein Trick, mit dem die Leute abgezogen werden. Das muss auch verboten werden einfach. Es gibt in München... Überraschenderweise gibt es in München Leerstand. Den gibt es. Gibt es
viel. Also gerade in Schwabing, wir gehen immer wieder in eine Wohnung vorbei, wo wir uns denken.
Die kannst du übrigens in der Leerstands-App der Linken melden.
Ja?
Ja, mach das mal.
Und was machen die Linken dann? Besetzen die
Dazu mache ich keine Angaben.
Tonstein erben, ne?
Polizei ist immer noch bayerische Aufgabe, nicht Münchner Aufgabe. Also.
Unglücklicherweise ist dem so, ja. Und ganz wichtig, und das haben wir eh schon gemacht, ist Heizkostenabzocke verhindern. Also die ganzen städtischen Gesellschaften haben wir ja schon geärgert mit unseren Anträgen von den Bewohnenden. Das muss aber von der Stadt kommen, dass die Leute nicht zu viel Heizkosten zahlen. Und das ist unser Bürgerinnenantrag, den jeder an unseren Infoständen oder an den Haustüren unterschreiben kann und auch sollte aus meiner Sicht. Genau, für euch habe ich heute dummerweise kein Exemplar mitgebracht, sonst könntet ihr gleich mit gutem Beispiel vorangehen. Hast du
nicht vorbereitet.
Schade. Aber ich komme gerne mal vorbei. Und
kann ich das nicht digital unterschreiben?
Nee. Also das ist
glaube ich, Anfängerfehler.
Das ist aber ein Problem der Stadtverwaltung, nicht der Linken.
Okay.
Okay, haben wir die drei Punkte?
Ja, ich wollte noch ein Wort der Kritik loswerden.
Der Kritik?
Ja, und zwar, ich finde es ja schön, dass ihr euch so eine technische Lösung ausgedacht habt mit dem Aufstocken. Ich bin da auch ganz technologieoffen und finde das super, dass wir, also können wir gerne überall machen, wo es möglich ist. Aber das geht ja nicht an die politischen Ursachen. Die politischen Ursachen sind ja, dass einfach irgendwelche Investoren die Stadt aufkaufen. Wir müssen uns ja unsere Stadt ja mit Vorkaufsrecht und dergleichen zurückholen, damit wir bezahlbare Mieten auf Dauer haben.
Absolut fein, so ich stehe aufs Vorkaufsrecht. Aber das ist halt auch echt teuer. So, und wir können uns in der aktuellen Wohnkrise in München nicht mehr leisten, irgendwie ideologisch nur eine Sache zu machen.
Nee,
wir brauchen alle AkteurInnen in dieser Stadt, die mit dem Thema Wohnen zu tun haben, an einem Tisch, um eine Lösung zu finden für diese Krise. Und auch wenn du das ungern hörst, da gehören halt leider auch reiche Leute dazu, weil auch die können helfen.
Ja, also die würde ich ja gerne vorher so aus der Stadt raus.
Festgestellt. Kann das denn sein?
Genau, also die anderen beiden Punkte, wir haben extreme Kürzungen im Kulturbereich, darf nicht sein. Wir haben extreme Kürzungen im Sozialbereich, also diese Kürzungspolitik aus der Stadtratskoalition. Da gehen wir gegen an. Ja. Und mein persönliches Herzensthema natürlich, wir müssen uns die Straße von den Faschos zurückholen. Und da brauchen wir auch den Rückhalt von der Stadt.
Applaus, beim letzten Punkt bin ich dabei.
Ja, aber was meinst du jetzt mit die Straße und der Faschos zurückholen? Was ist das jetzt? Irgendwie einfach so...
Burschenschaften einschränken, Nazi-Aufmärsche blockieren. AfD-Infostände, vielleicht mal nicht so immer gute Orte zuweisen, sondern da, wo keiner vorbeikommt.
Bei uns in der Nähe
da hat das KV eher einen gewissen Spielraum.
Aber ich möchte dich eigentlich aus dem zweiten Punkt nicht rauslassen. Du hast jetzt gesagt, wo du überall nicht sparen willst, gleichzeitig willst du eine Milliarde zusätzlich für Wohnen ausgeben. How?
Wir haben ein 12 Milliarden Stadtbudget.
Ja, aber hau, ich kenne das Budget.
Muss weniger für Prestigeprojekte wie Olympia, für irgendwelche Tennisplätze und so Zeug
ausgeben. Ja, alles fein, will ich auch nicht. Ja. Aber das sind ein paar Millionen.
Gewerbesteuer können wir noch erhöhen.
Ah, da soll es Geld
herkommen. Grünwald.
Und du glaubst, dass das funktioniert mit der Gewerbesteuererhöhung, dass uns niemand...
Was genau ist das Problem?
Wie viel wirst du sie denn erhöhen?
Ich kenne die Zahlen nicht. Okay. Ich bin BA-Politiker, nicht Stadtratpolitiker. Ja,
dann weiß ich, wie du es finanzieren willst, zumindest. Mhm.
Ja, klar. Zumindest.
Ich wusste es nicht.
Er kennt den Ansatz.
Ich dachte, es kommt jetzt irgendwie so eine Besteuerung der Reichsten und so.
Ist ja so ein bisschen.
Ja.
Also Grünwald eingemeinden wäre ich dabei, um das Gewerbesteueraufkommen zu erhöhen.
Das ist tatsächlich auch bei uns auf der Liste, ja.
Das können wir halt leider auch nicht entscheiden als Kommunalpolitik, aber die Idee fände ich besser, als die Gewerbesteuer zu erhöhen.
Okay.
Also es muss auch für Immobilienkäufer weiterhin einen Anreiz geben, ja, um die Gewerbesteuer so weit
nachzuhalten. Nee, wieso sollte es für Immobilienkäufer einen Anreiz geben? Jedem Mensch steht eine Immobilie zu, in der er selber wohnt. Alles andere ist Luxus.
Also ich lasse hier auf jeden Fall mehrere Leute lohnen. voraus. Nein.
Immobilienmogul Laurin.
Absolut.
Zahlen die deine Miete oder was ist?
Nein, also jetzt.
Ist das hier Wohneigentum von dir, Laurin?
Es ist nicht Eigentum.
Okay. Oh, das ist der Einzige, sonst, der monatlich
sonst die Miete erhöht. Sonst hätte ich gleich das Hand wieder aus dem Fenster gehangen.
Das ist eigentlich Airbnb, weißt du? Nein, es ist ein wichtiges Thema, wir lachen viel drüber. Aber es gibt Menschen, die da wirklich drunter leiden. Und da muss man schon ernst mit der Lage bewahren und erkennen. Ja. Nein, also ich hab diese Bullet Points aus der Partei mir mal zuschicken lassen. Da schreibt man grün bezahlbar gemeinsam. Mhm. So als Slogan. Grün heißt natürlich jetzt nicht, alles soll grün werden im Sinne der Partei, sondern soll natürlich begrünt werden, es sollen auch mit der Mobilitätswende einhergehen, dass die Versiegelung rückgängig gemacht wird, also mehr Entsiegelung, Streuobstwiesen fördern, Zero Waste statt Hochbeete, finde ich auch ganz gut, das wird auch teilweise schon sehr gut gemacht, dann Vertical Farming zum Beispiel ist eine gute Idee.
Vertical Farming und Stadtgärten ist wirklich ein echt cooles Konzept,
genau.
Das in Kuba echt gut funktioniert.
Ja, solche Sachen. Also Baumschutz, da wurde auch schon was gemacht in der Legislaturperiode. Das sind wichtige Aspekte. Ich will jetzt hier nicht auf irgendwelche Erfolge oder so, was jetzt in den letzten 6 Jahren passiert ist, eingehen.
Mach doch.
Nein, ich hab das mir in einem SZ-Artikel angeguckt. Und da waren eben Sachen, ich meine, es ist klar, es ist eine Koalition. Und da ist sehr viel Kompromissbereitschaft wichtig. Aber das Geld ist eben, das hat ihr da angesprochen, ist auch eben nicht, sprudelt nicht so aus allen Löchern leider. Ja. Aber man muss dazu auch sagen, München ist schon ein krasser Standort. Also das darf man nicht vergessen. Man kann sehr viel kritisieren, aber was ich jetzt erlebt habe in den letzten Jahren, ich habe ja nochmal studiert und an der TU, also Startups werden extrem gefördert. Also die wollen ja wirklich so das zum Zentrum machen Europas.
Ja.
Das ist das digitale Zentrum
Deutschlands.
Startup ist ja Geld verbrennen und eins von tausend ist erfolgreich.
Ach, das ist doch Schmarrn. Wir haben so viele erfolgreiche Startups in München.
Nein, das stimmt überhaupt
vielleicht in der Branche, die dir nicht gefällt, aber.
Es geht nicht um Unicorns. Das ist wirklich Startup-Förderung, ist sinnvoll. Du förderst auch junge Geister, die motiviert werden, was zu unternehmen. Und nicht so, ich
bin gerade wieder irgendein Regen. Überlegt euch das doch mal. Wenn wir aus Unis Startups machen, dann haben wir öffentlich finanziert, dass irgendjemand privat reich wird. Was ist denn das für ein Quatsch?
Wir finanzieren mit öffentlichem Geld, dass Menschen Arbeitsplätze schaffen, dass wir innovativ bleiben und dass wir in Zukunft immer noch ein interessanter Standort sind und wir mithalten mit dem Rest der Welt. Also ich finde Startup-Förderung eine sehr gute Idee.
Absolut.
Also gut. Dann natürlich zu dem, weil ich es natürlich auch ansprechen muss, ich habe mir das rausgesucht, was da die Positionen sind der Grünen bezüglich Mietpreisbremse zum Beispiel gibt es auch, Wohnen. Es gibt interessante Konzepte, hätte ich auch gerne von euch die Meinung gehört. Das sind dann so Miethäuser-Syndikate.
Ja, finde ich top.
Ja, und Genossenschaften, das wird... Genossenschaften
gibt es schon. Top.
Ja.
Es ist alles schön, aber löst halt alleine das Problem nicht.
Naja, genau. Also Mietpreisbremse dauerhaft einführen. Dann interessant, das fand ich ein interessanter Aspekt, Steuerbonus für VermieterInnen, die günstig vermieten. Ist das eine Idee?
Also da gibt es im Moment das Problem, dass das Finanzamt kommt und sagt, machst irgendwie ein Hobby.
Liebhaberei.
Liebhaberei, genauso.
Das müsste weg.
Ja. Das muss definitiv weg, wenn Menschen einfach günstig vermieten.
Ja. Stimmt, das ist krass.
Also das ist riesen.
Die mussten da plötzlich das erhöhen, weil die zu wenig Steuern zahlen. Das ist ganz komisch. Genau, also auch das mit dem grundlosen Leerstand in Kommunen, mit Wohnungsnot, absolut, muss abgegeben werden. Auch nicht nur Neubauten, sondern auch mehr sanieren. Das geht wirklich gut. Und statt immer alles abzureißen und komplett neu zu machen, das kann auch viel saniert werden. Deswegen bin ich bei der Kultur auch dabei, dass Gasteig erhalten bleibt. Definitiv. Ist eine der größten Kulturstätten Europas. Oder, ja, gut. Vielleicht ein bisschen übertrieben, aber. Aber ich will es zumindest.
Ich wäre froh, dass du Gasteig und nicht Oktoberfest gesagt hast.
Ja, das war mal eine lustige Idee der Grünen, der gesagt hat: Wow, wir könnten eigentlich die Theresienwiese auch begrünen. Also, wirklich, ja. Nee, aber das wird eigentlich nicht passieren. Genau.
Wenn es halt dann im September wieder platt geht.
Es war aber eine interne Idee, oder? Oder habe ich einfach das nicht mitbekommen?
Nee, das war tatsächlich mal, das sind manchmal so Sachen wie so Veggie Day, die kommen dann immer mal wieder und dann sind ja schnell vom Tisch. Veggie Day ist ja...
Der diesmal im Wahl-O-Mat abgelehnt.
Ja, der Witz ist aber...
Ja, weil sie Angst haben.
Ja, aber es haben alle im Grunde alle abgelehnt. Im Grunde nur die Partei hat, glaube ich, will es wirklich. Also nur die Partei, deswegen war bei mir plötzlich ganz
oben. Das ist leider wahr, die Linken, in der Linken muss auch noch echt viel Veganisierungsarbeit geleistet werden.
Trauen sich die Leute aber nicht.
Hätte ich mir doch noch eure Podcast-Folge zu dem Thema anhören müssen als Vorbereitung.
Ja, sie sind also eher auf jeden Fall rein vegan. Ich bin Flexitar, aber so ein Schritt zum Veganismus. Hm. Und er ist auch hier.
Das hätte ich besser sagen können.
Ich weiß, tut mir leid, ich wusste es auch nicht. Nee, genau, und das gemeinsam.
Im Prozess.
Ja, im Prozess, genau, im Werdegang. Nee, und das gemeinsam, dass man halt auch die Sachen gemeinsam angeht und nicht immer so.
Ja, das ist ja eine Floskel.
Ja, es ist von mir, es ist vielleicht eine Phrase, aber es ist für mich ist entscheidend, weil wenn er sagt, Europa, Zusammenhalt, also weißt du, wie der Leitspruch von Europa in Vielfalt vereint oder so, ich finde das super. Ist so.
Okay. Also ich fasse zusammen, Wohnen ist für alle drei ein Riesenthema. Ist wahrscheinlich auch schwer daran vorbeizukommen.
Ja, in München natürlich.
In München.
Ja.
Und dann zum Teil Mobilität, zum Teil...
Also die digitale Startup-Förderung finde ich total wichtig. Ja. Ich habe das selber erlebt, Startup-Förderung, das ist genial. Das bringt total was, also absolut.
Ja. Was würdest du, wenn du jetzt was zu sagen hättest, ja, also wirklich rein hypothetisch mal...
Ich glaube, ich muss noch mal in meinem Glas nuckeln.
Für die Zuhörer, denn da gab es große Augen.
Was würdest du als allererstes stoppen oder abschaffen, wenn du was machen dürftest? Jetzt hier.
Ah, nee, eine Sache oder ich habe so ein paar Stichpunkte.
Eine von diesen.
Was ist denn da der Scope? Also, wie groß darf man denken?
Egal.
Ja, das ist die Frage. Es geht ja um München. Nee, es geht schon um München. Also, ich denke mal. Ja, dann kann ich dieses Netzpaket erreichen, kann ich mal ausklammern.
Genau, wir wollen jetzt nichts Weltpolitisches. Also das ist schon der Frame.
Also ich muss sagen, ich hatte
schon auch
ich persönlich
Weltpolitische gewesen.
Ich habe ja gesagt, ich Abschiebezentrum, dass der Reiter das irgendwie unterstützt, finde ich nicht so einfach. Okay,
ja, da habe ich einen super Tipp für dich. Am 26. Februar im Bellevue di Monaco gibt es ein Auftakttreffen für die Kampagne Abschiebeterminal stoppen. Kannst du ja mal ein paar...
Ich kenne Bill Wilde nochmal gut. Also der Klaus von Wagner unterstützt ihn immer sehr stark.
Das kann gut sein, aber dann kannst du da mal hin.
Kannst du mit ihm gleich kooperieren und in die leerstehenden
morgen bei der Prüfdemo, wenn wir morgen bei der Prüfdemo sind, können wir uns gerne...
Ich bin morgen nicht bei der Prüfdemo.
Das
ist der Link. Also,
das willst du auf jeden Fall...
Weil du morgen bei der Iran- oder bei der Ukraine-Demo bist? Oder warum bist du nicht bei der Prüfdemo?
Infostand verpflichtet.
Ja, ich könnte auch zum Infostand.
Abschiebezentrum abschaffen, also... Bei dir.
Genau, also diese Unterstützung, genau. Ja. Die anderen Sachen sind zu wenig. Grünbashing und sowas ist viel zu, also ja, ich will nicht so egozentrisch denken, aber Grünbashing, das finde ich auch sehr schlimm.
Mhm. Also dass Leute...
Was akut, du hast gesagt,
dass
jetzt
Leute
stoppen.
Leute in den Knast müssen, wenn sie Greenbashing machen.
Was?
Wenn sie Grüne bashen.
Das habe ich jetzt nicht gesagt.
Okay. Das ist schon ein knastwürdiges Vergehen.
Wenn man das Wort wörtlich nimmt, dann ja. Dann hoffe ich das.
Gegen das Abschiebezentrum.
Ja, das weiß ich. Aber ja, es gibt ja genug Leute, die dann so, weißt du, die Grünen...
Die mir nicht gefallen.
Genau.
Ach so, dass ich dann mit dem mache oder wie. Nein, ist immer ernsthaft. Also das ist kein schönes Thema. Aber, also,
weiß ich nicht, was du meinst mit Greenbashing oder Greenbashing.
Nee, das wäre ein anderer Punkt gewesen. Ich meinte Greenbashing, also das war ja jetzt wirklich beim Bundestagswahlkampf letztens. Mhm. da werden die Grünen instrumentalisiert von Populisten, ja, um auf eine Partei einzuschlagen.
Ja, da bin ich auch echt persönlich beleidigt, dass die Grünen irgendwie der Hauptfeind von den Rechten sind.
Ja, das kann zum ja Beispiel, nicht wahr das sein.
Und das fand ich, das sollst mal drüber nachdenken.
Das fand ich nicht in Ordnung. Ich finde sowas nicht in Ordnung. Da wird doch nicht mehr über Inhalte geredet. Das ist nicht in Ordnung. Und ich habe das auch gemerkt bei Leuten, die bei den Grünen sind, haben gesagt, irgendwie sie trauen sich auch schon nicht mehr, sich zu irgendwas zu äußern.
Ja, es lag tatsächlich an einer Person, an einem. Aber wir wollen jetzt nicht nochmal drüber sprechen.
Moritz, du bist ja schon hier. Wir wissen. Nee, jetzt weiter geht's. Also ich habe meinen Punkt genannt.
Ja, genau. Bei dir, was würdest du sofort abschaffen? Ich habe eine Vermutung.
Bei mir stand Klimawandel.
Ach so.
Jetzt hast du gesagt,
abschaffen auf einmal so.
Es muss München-spezifisch sein. Ja. gut, München-spezifisch würde ich jetzt ein bisschen was anderes ausdenken. Und zwar würde ich mir alle Grundbücher nehmen und überall für jede Wohnung und für jedes Haus würde ich die Person, die gerade drin wohnt, eintragen.
Genial.
Ich glaube, da muss ich von davor noch umziehen.
Die Wohnung ist besser auf jeden Fall. Okay.
Das wird also zumindest den
existieren. Ich hätte jetzt bei dir eigentlich drauf getippt, dass du sagst, du würdest Rechtsextremismus abschaffen allgemein.
Ja,
aber das ist ja, dass du einfach sagst, es geht nicht mehr. Und
ist korrekt, aber wenn ich es nur in München abschaffe, dann regiert irgendwie dann im Bund bald die AfD und München so als ein gallisches Dorf hat dann auch nicht mehr so lange Bestand. Ich meine, wir wären dann nicht zum zweiten Mal die Hauptstadt der Bewegung, wäre auch nett, aber reicht mir halt nicht. Ja. Also den Rechtsextremismus muss ich schon deutschlandweit abschaffen.
Mhm. Den kann man halt auch nicht so einfach stoppen. Ne? Das ist ein langer Prozess. Okay. Ich will nicht zu viel reinterpretieren. Ich bin ja nur Moderator. Felix.
Ich habe mir zwar nichts aufgeschrieben vorab, aber ich habe mir was überlegt. Ich hätte tatsächlich gesagt, wenn ich eine Sache beenden könnte sofort, dann wäre es der russische Angriffskrieg auf die Ukraine. Das erscheint mir nämlich auch was realistisch möglich ist, ja, im Gegensatz zu dem Klimawandel sofort zu beenden oder Rechtsextremismus sofort abzuschaffen. Das sind größere Herausforderungen, aber den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine zu beenden, das hätten wir in der Hand auch als Europäerinnen und Europäer. Und da tun wir nicht genug, um das zu machen. Und das ist wirklich eine Schande, die mir jeden einzelnen Tag wehtut, wenn ich morgens aufstehe. Kommunalpolitisch finde ich das total destruktiv. Eine Sache, die ich auf keinen Fall mehr machen möchte. Ja. Es gibt so viel, was ich Neues machen möchte. Ja. Und das ist, glaube ich, auch wichtig, dass man eben nicht immer nur alles kritisiert, was die anderen machen, sondern man auch gemeinsam eben sieht, was man bewahren will. Und eine Sache, die ich bewahren möchte, ist tatsächlich, dass wir im Stadtrat zwischen allen demokratischen Parteien, also alle, die dort vertreten sind, bis auf die AfD, einfach einen sehr guten Umgang miteinander haben. Dass man sich auch mal fetzen kann miteinander, dass man eklatant unterschiedlicher Meinung ist, ja, und man aber trotzdem miteinander redet und sachpolitisch auch mal zusammenarbeitet. Und da arbeiten dann Leute von der Linken zusammen mit Leuten von der FDP und Leute von der CSU mit den Grünen. Das funktioniert tatsächlich immer noch in München. Und das ist was ich wirklich bewahren möchte und was ich sehr, sehr gut finde und was diese Stadt meines Erachtens auch auszeichnet, dass wir einen gewissen Zusammenhalt hier in dieser Stadt haben und das sollten wir weiter haben. Ja, ja. Und das heißt, wenn ich jetzt deine Frage beantworten muss, dann würde ich abschaffen Intoleranz.
Ja, sehr gut.
Das ist natürlich das etwas ist schwierig.
Magisch.
Aber ich war ja auch magisch unterwegs.
Ja, das hab ich habe das auch nie so interpretiert, so als
magisch.
Mag ich. Das mag ich. Okay, dann.
Marco.
Was mit Marco?
Was würdest du stoppen?
Also, haben wir schon.
Der darf heute noch was stoppen.
Also, da war Wasser drin. Hundertprozentig war da Wasser drin.
Moderator ist gerade kurz.
Der Junge hat ein frisch geborenes Kind. Der ist absolut übermüdet.
Ja, was würde ich stoppen?
Dass er überhaupt noch hier sitzt.
Ich würde tatsächlich Mobbing stoppen.
Was willst du stoppen?
Greenbashing, habe ich ja schon gesagt. Mobbing ist ein ernsthaftes Thema an Schulen.
Ja, ist wirklich so.
Auch an Arbeitsplätzen. Ich finde das widerwärtig.
Mobbing muss immer wieder in den Vordergrund gestellt werden.
Also,
ich bin gerade ein bisschen überfordert damit. Wo kam das Mobbing-Thema denn jetzt her?
Persönlichkeiten rein zur Runde gehen.
Wir haben ja vier Leute, vier Männer jetzt hier, die reden.
Jetzt erstmal nochmal zu dir, Felix. Sag mir bitte zwei Attribute, die du bei den anderen Parteien oder vielleicht auch bei den anderen Personen, die hier im Raum sitzen.
Hängt mich doch überhaupt nicht an.
Ja, oder was du so mitbekommen hast, positiv findest. Also, wenn dir jetzt nichts einfällt zu den Personen, dann einfach vielleicht
absolut als erstes Mal. Absolut, äußerlich halt einfach, ne?
Ah. Also, genau,
zu den Parteien,
ich beschreibe jetzt erstmal, was die Leute hier im Raum anhaben. Ja. nee, vielleicht zu euch als Personen, was ich mega cool finde, ist eben genau so ein Gesprächskreis. Das ist das, worüber ich gerade geredet habe. Wir sind in drei unterschiedlichen Parteien, haben sicher ein bisschen unterschiedlichen Blick auf die Welt, können einfach miteinander reden, wir können übereinstimmen, wir können nicht übereinstimmen und es ist okay. So. Und wir können alle andere Meinungen auch irgendwie akzeptieren und das ist was, was ich sehr an euch schätze und was ich sehr cool fand heute hier auch. Mhm. An den Parteien fange ich bei den Grünen an. Da kenne ich sehr viele sehr gut, die in politischer Verantwortung sind. Und da muss ich eben sagen, dass man die Ideologie, die oft den Grünen vorgeworfen wird, zumindest bei den Leuten, die in Verantwortung sind, dann eben nicht immer so durchkommt, sondern dass die dann auch mal Entscheidungen treffen, die manchmal schwierig sind, aber die einfach notwendig sind für diese Stadt oder auch für dieses Land oder diesen Kontinent. Ja. Das muss ich sagen, finde ich bei den Grünen insgesamt ganz cool. Und
ist erwachsen geworden. Sagt man das nach.
Deine Worte, nicht meine Worte.
Ich finde es relativ witzig, dass du das nimmst, weil das ist
in einer anderen
Formulierung wäre das von mir, also meiner Seite, ein Kritikpunkt.
Ja, das ist genau die Sache, das habe ich mir schon gedacht. Und die Ideologie an sich, der Begriff ist auch, irgendwie wird nicht so richtig gut verstanden, weil letztendlich ist ja alles eine Ideologie. Ja,
also
Religion, Kapitalismus.
Für Ideologiekritik laden wir mal Wolfgang M. Schmidt ein.
Am Ende vom Tag machen alle Menschen, die Politik machen wollen, das Leben der Menschen in diesem Land irgendwie verbessern. Die haben da sehr unterschiedliche Ansätze, wie das aussieht, so, aber dafür also machen wir
ich
das.
Ich würde dafür das sprechen.
Okay, dann machst du das gleich.
Und wenn du Klimaschutz betreibst, und das ist einfach einer der wichtigsten Aspekte, damit es einem besser geht in der Zukunft, weil du diesen Generationsvertrag einfach unterzeichnet hast, das ist die Verpflichtung.
Absolut.
Dann musst du halt die Bresche steigen und musst unkonventionelle Entscheidungen treffen. Ja, aber
Politik ist halt eben...
Das wird einem vorgeworfen,
Ideologie. Aber ich habe dich gerade dafür gelobt, dass ihr gute Entscheidungen trefft, Lauren. Also Politik ist halt nicht immer nur schönes Sonntagswetter, ja, und du kannst dir auf einer grünen Wiese aussuchen, was ist. Es gibt halt harte Realitäten. Ja, also nehmen wir beispielsweise den Krieg Russlands in erster Linie gegen die Ukraine, aber auch den Rest von Europa. Ich meine, hybrid werden wir von Russland jeden Tag angegriffen in Europa. Da musst du halt Entscheidungen treffen, die realpolitisch notwendig sind, auch wenn das keine sind, die du gerne triffst. Ohne da jetzt zu weit ins Detail zu gehen, weil sonst brauchen wir noch eine Stunde.
Ja.
Ich wollte noch was Positives zu den Linken sagen. Das möchte ich gerne auf kommunalpolitischer Ebene machen, weil es mir tatsächlich leider in dem letzten halben Jahr immer schwerer gefallen ist, das über die gesamte Linke zu sagen, auf deutscher Ebene. Aber auf kommunaler Ebene kann ich wirklich sagen, dass ich gerade auch eurem Spitzenkandidierenden und anderen Spitzenpersonal in München es total abnehme, dass es wirklich ein Herzensanliegen ist, sich für die ärmsten Leute in unserer Stadt einzusetzen und dafür einzusetzen, dass es ihnen besser geht.
Wahrscheinlich unseren Oberbürgermeisterkandidaten Stefan Jagel.
Genau.
Und das wir haben auch
schätze ich wirklich sehr.
Kandidatin Katharina Horn.
Ja.
Keine Ahnung, ob du die auch gut kennst.
Die kenne ich nicht so gut, aber die kenne ich auch.
Ja. Ja. Mhm. Das lobe nehme ich gerne an und das empfinde ich bei den beiden auch so.
Und bei dir, Marco?
Genau, bei den Grünen. Es wird mir viel versprochen, dass man mit den Grünen kommunalpolitisch und vor allem verkehrspolitisch viel machen kann. Eure bauchschmerzige Zustimmung zur IAA-Verlängerung, mal schauen, hat Skepsis ausgelöst. Aber ich bin immer noch bereit, enttäuscht zu werden. Und ich freue mich auf die Arbeit im BA, damit zum Thema Verkehr zu arbeiten. In Neuhausen-Nymphenburg gibt es auch eine relativ große grüne Fraktion. Ich glaube, es im Moment sogar die größte. Mhm. Und wenn die verkehrspolitisch alle cool drauf sind, dann freue ich mich darauf, mit denen Neuhausen zu einem Fahrradviertel zu machen, zu einem Fußgängerviertel zu machen, da überall Bänke hinzustellen für die alten Leute, was auch immer geht. Da habe ich richtig Bock drauf. Für die Gesamtstadt werde ich wahrscheinlich weniger zu tun haben mit dem Stadtrat, vielleicht mit den anderen BAs eher weniger. Aber ich glaube, das kann man mit den Grünen hier kommunalpolitisch echt gut machen. Genau, Volt ist mir leider kommunalpolitisch nicht so krass aufgefallen.
Das müssen wir ändern.
deswegen finde ich gut.
Tut mir leid. Aber was ich bei euch gut finde, ist die Haltung der Gesamtpartei zu dem Genozid in Gaza. Das seht ihr auch kritisch. Und allgemein, dass ihr einen etwas internationalistischen Ansatz habt. Ich nehme bei dir sehr stark wahr, dass du willst eine starke EU und eine demokratische EU. Und das sind zwei Dinge, die kann ich unterschreiben.
Ich glaube, wir laufen ein bisschen auseinander, wenn wir mal auseinander dividieren. Was heißt eine starke EU? Gerade bei Volt habe ich sehr oft das Gefühl, dass sie die EU ausbauen wollen zum eigenständigen imperiellen Block. Und das lehne ich ab. Bei mir heißt dann eine starke EU, eine sozial starke EU.
Was ist denn ein imperieller Block? Du meinst das, was Russland und die USA so betreiben, oder?
Und China.
Ja, das ist nicht das, was wir wollen, dass die EU wird.
Ja, keine Sorge. Das schlägt sich in der Außenwahrnehmung.
Wir wollen nur nicht diejenigen sein, die dann von China, Russland und den USA herumgeschupft werden. Wenn wir als EU uns nicht vereinen, dann werden die Nationalstaaten zum Spielball dieser drei genannten autokratischen Großmächte.
Sind sie ja schon.
Mhm. Und das müssen wir ändern.
Geopolitik. Mhm.
Genau, und demokratische Union, ich glaube, wir sind alle einig, die Europäische Union könnte politisch deutlich demokratischer sein. Aus meiner Sicht gehört da auch dazu, dass wir nicht nur die europäischen politischen Institutionen demokratisieren, sondern halt auch die gesamte Wirtschaft drumherum, damit sie die demokratischen politischen Institutionen nicht so rumschubsen können.
Nee, also wir kommen jetzt nochmal zu lauten. Was findest du gut an den anderen beiden?
Genau. Sag's uns laut und deutlich. Ich hatte es ja am Anfang schon angekündigt, oder ich hatte es schon erwähnt, dass ich in der Volt natürlich diesen europäischen Gedanken extrem gut finde. Also das finde ich, fehlt bei vielen Parteien. Aber es ist schwierig, weil die alle schon so verhärtet sind in ihren eigenen Nationen. Da bin ich gespannt, wie das gelöst werden kann. Ich meine, es gibt schon Netzwerke, da kennst du wahrscheinlich bei den Linken auch gute Netzwerke. Mich hätte tatsächlich auch interessiert, ob du als Volt-Kandidat auch schon in anderen Ländern unterwegs warst für Wahlkämpfe zum Beispiel.
Ganz viel tatsächlich.
Dann einfach mit gleichen Elementen dann dort warst. Also dieser EU-Gedanke, dass man einfach eine starke EU braucht, pragmatischer Föderalismus, sowas.
Und sich auch inspirieren lassen von anderen Städten, europäischen Städten, das finde ich einen sehr coolen Gedanken.
Das ist wirklich sehr exklusiv. Passiert in der Forschung natürlich sehr viel Wissenschaft, dass man auch diesen wissenschaftlichen
Gedanken hat. Das inspirieren lassen von anderen, wie es in anderen Städten läuft, ist tatsächlich auch eine coole Sache.
Finde ich echt
genau.
Richtig gut, ja.
Also Effizienz und Digitalisierungselemente habe ich mal aufgeschrieben, dass das sehr gut bei euch läuft, das ist sehr progressiv. Und bei den Linken, ich meine, ich darf ja auch sagen, dass ich auch schon die Linke gewählt habe. Das ist mir auch nicht unangenehm, weil ich ja auch.
weil ich das völlig. Muss man dazu sagen, ja, Mann.
Nein, überhaupt nicht. Es ist halt, die haben auch sehr gute Konzepte für Maßnahmen Richtung soziale Gerechtigkeit. Da stehe ich absolut dahinter. Wir hatten das in anderen Podcast-Folgen besprochen. Sie haben sich auch gut gelöst, das ist wichtig von der BSW, weil das hat für mich auch ein großes Problem bereitet.
Du glaubst gar nicht, wie gut die Stimmung in der Partei ist, nachdem die weg ist.
Deswegen, also...
Ihr seid weniger von Russland-Freunden durchsetzt als davor, das ist doch schön.
Genau.
Das also muss dieses Outsourcing sein.
Ja. Und deswegen hoffe ich auch, dass ihr auch gut Stimmen bekommt natürlich, aber natürlich von anderen Parteien. Nein, Quatsch. Aber nee, also wirklich. Also ich unterstütze euch auch bundesweit, dass ihr hier glänzen könnt. Von den Grundgedanken sind wir auch nicht so weit weg.
Wunderbar.
Wir haben halt bei uns mehr die Ökologie im Zentrum. Aber das ist theoretisch.
Oh ja, ja, da machen wir mal eine eigene Folge zu.
Okay, nein, wir wollen nicht zu viel verraten.
Ja.
Wir wollen euch noch ein bisschen Cliffhanger geben und ich muss sagen, habe jetzt wirklich echt einen guten Überblick, ja, was Kommunalwahl bedeutet, auch jetzt im aktuellen Zeitgeist hoffe, dass es den Hörern auch ähnlich geht. Bin sehr motiviert, mir selber nochmal einen Überblick zu verschaffen, wie ich dann letztlich...
Nicht wähle.
Bevor wir den Podcast hier jetzt beenden.
Via Briefwahl. Ja, ganz vornehm. Zum ersten Mal mache ich Briefwahl. Das ist schon beschlossene Sache. Das
ist bei einer Kommunalwahl auch echt ganz cool, wenn du so einen riesen Teppich hast. Ja. Zumindest wenn du mehr als ein Listenkreuz bei Volt setzen willst. Vielleicht willst du ja den beiden persönlich dann auch noch ein paar Stimmen geben.
Ich bin nicht auf der Liste.
Du bist auf der Liste.
Neuhausen-Nymphenburg.
Dann reicht ja das Volt-Kreuz.
Aber ich bin stellvertretender Wahlvorsteher. Das wird auch ein Spaß, wenn ich dann diese 80 Stimmen lege.
Hast du dir 3 Tage Zeit genommen dafür?
Genau.
Werden bezahlt.
So wird's laufen. Und ja,
Lifestyle
ich wünsche euch eine gute Wahl.